Wer redet, ist nicht tot.
Eine weitere Ausgabe der Fotografie, worin Chris Marquardt und ich darüber reden, dass wir keine Fotos mehr machen, weil wir nicht mehr rauskommen. Hi Chris.
Hallo Holgi. Ist tatsächlich so. Seit der letzten Sendung so richtig viel fotografiert habe ich nicht.
Ist auch so irgendwie, man könnte ja jetzt rausgehen und so ein bisschen Street machen, aber irgendwie, weiß nicht. Ich weiß irgendwie.
Naja, also wir müssen wir die Sendung irgendwie zeitlich platzieren. Also
naja gut, Ende September. Ende September, Spätsommer, Anfang Herbst. Eigentlich schönes Licht, wenn man so rumrennt. Aber irgendwie habe ich keinen Bock. Also, außer vielleicht mit der langen Tüte Maskenmuffel fotografieren im Supermarkt. Das wäre vielleicht nochmal eine Serie, die man machen
kann. Das ist tatsächlich, also Covid-induzierte Fotolethargie, genau. Die gibt es tatsächlich. Und also bei mir liegt's an ein paar Sachen. Ich bin mittlerweile so über dieses Covid-Loch rüber.
Ja, ich auch seit Juni schon.
Das heißt, ich habe wieder Antrieb und das ist schön so. Und das war auch nur so 6 Wochen ungefähr. Aber die waren echt heftig. Und dann habe ich natürlich einfach aus Businessgründen mir überlegt, was machst du jetzt? Scheiße.
Läuft denn diese Webinar-Geschichte, die du da machst?
Ja, so einigermaßen. Webinar darf man nicht sagen. Da gibt es mittlerweile jemanden, der den Begriff irgendwie einkassiert.
Arschlöcher, ey.
Ja. Ist egal. Also
hat ja auch mal so eine Großbrauerei, hat ja auch mal versucht, sich Craft-Bier schützen zu lassen. Ne?
Ja. Unglaublich. Irgendjemand hat doch sicher mal zum Spaß versucht, das Wort und zu schützen. Egal. Also und dann wurden satirische Artikel, wo dann das Wort und immer durch plus ersetzt wurde. Das ist ein paar Jahre her. Nee, also es ist kein Webinar oder Webseminar, was ich da mache, sondern das sind ja tatsächlich Face-to-Face Workshops. Also okay. da bin ich ja da. Also beim Webinar ist es ja typischerweise so, dass man irgendwas Vorproduziertes abspielt und hinterher noch so ein Q&A macht.
Siehst du, das wusste ja ich auch nicht, weil ich sowas noch nie gemacht habe.
Das ist ja das Businessmodell. Du bereitest deinen Vortrag vor, dann kommen die Leute, bezahlen dafür, dass sie quasi ein Video angucken. Ich sage jetzt mal, manche machen das so, ne? Das ist nicht überall so, aber das lässt sich natürlich super automatisieren. Und am Ende gibt's dann halt ein tippschriftliches, so Chatroom-mäßiges Q&A. Und das heißt, die Leute haben eine Stunde Vortrag und du hast hinterher noch 10 Minuten Arbeit oder so.
Ah ja. Leichtfindiges Geld.
Das ist ein geiles Businessmodell, wenn die Leute für zahlen. Aber das mache ich ja nicht, sondern ich mache ja tatsächlich, also ich sitze dann vor dem Rechner und wir unterhalten uns und das läuft einigermaßen. Also es könnte natürlich immer besser laufen, aber ich habe hier schon jetzt alles gehabt von Leuten, die ihre Landschaftsfotografie verbessern wollen, bis zu einem 24-Jährigen, der was über Analogfotografie lernen wollte, bis zu als Geschenk wird es gern genommen. Also dieses, Schatz, du kriegst jetzt von mir mal einen 2-stündigen Workshop oder so.
Das ist eigentlich wirklich ein gutes Geschenk.
Ja.
Also es ist also ein schöner Gutschein und nicht so hier ein Gutschein für ein Buch oder sowas, sondern hier ist es schon ja, zielgerichtet ist halt, so, ja, finde ich gut.
Ist halt aktiv und vor allem ist es dann auch natürlich auf denjenigen zugeschnitten. Ja, das ist nicht so, du kriegst jetzt eine Pauschaldruckbetankung, sondern du kannst dir quasi aussuchen, worum es gehen soll, weil ich habe in den, was weiß ich jetzt, 15 Jahren, in denen ich tatsächlich Fotografie unterrichte, habe ich natürlich wirklich fast jedes Thema schon angefasst.
Weißt du, welches du noch nicht angefasst hast?
Naja, es gibt so spezielle Themen, die mich einfach wenig interessieren. Ja, okay. Ist zum Beispiel Wildlife-Fotografie. Irgendwie im Dschungel 3 Tage auf Lauer liegen und irgendwie den rot gestreiften Zwitscher-Zwobler zu erwischen und so.
Ja, wie dieser eine Bekloppte, der dann immer barfuß rumgelaufen ist und T-Shirt fotografiert hat und dann in allen Talkshows war in den 80ern.
Ja, kann man machen und ich habe das auch schon gemacht. Also ich kann auch da einigermaßen fundiert mitreden, aber ich habe dann festgestellt, das ist nicht so meins. So andere
Themen, also so vom Subjekt her oder
vom Subjekt her, oder ich bin zum Beispiel kein Taucher, also unter Wasserfotografie. Ja. Ich kann da zwar auch was dazu erzählen, weil ich es mir natürlich angelesen habe und weiß, wie Wasser mit Licht umgeht und wie da die Wellenlängen sich verändern und wie man es damit ausgleichen kann und so weiter. Aber jetzt konkrete Hinweise zu geben darauf, dass man sich jetzt folgendes Kamera-Unterwasser-Case kaufen möge und folgende Blitzanlage und so, da kann ich nicht mit.
Also stellt uns keine Fragen diesbezüglich, bitte. Ich kann nicht mal tauchen.
Naja, das ist ja schön. Das Schöne an einem Podcast ist ja, dann gibt man es an die Community weiter.
Stimmt, und
die
sollen
sich dann in den Kommentaren dann irgendwie gegenseitig helfen. Das ist ja
gegenseitig helfen oder einen heiligen Krieg entfachen. Das geht ja auch immer ganz gut. Obwohl das bei Vrindt ja sehr ruhig. Die Kommentatoren und Kommentatorinnen bei Vrindt
sind
ja
ist besser als Nikon. Großartig.
Ja, natürlich. Und Apple besser als Windows.
Ja, lass uns
bitte in die Kommentare. Genau.
Ja, also ich habe zwei Themen mitgebracht. Mhm. Das eine ist eine Geschichtsstunde, das andere ist ein aktuelles Thema zu einem Community-Projekt aus einer anderen Fotocommunity. Was aber Spaß macht. Das erste ist tatsächlich ein Ding, wo ich schon in Happy Shooting drüber geredet habe, aber was mich so dermaßen fasziniert, das haben mir mehrere Leute in die Timeline gespült. Das ist das Ganze geht zurück auf ein YouTube-Video von Veritasium. Das ist ein YouTuber, der so wissenschaftliche Sachen guckt. Und es geht um Kodak und die Atombombe. Mhm. Und das fand ich ziemlich faszinierend. Also die Kurzversion ist, Kodak hat den ersten Atombombentest bemerkt, obwohl das hochgeheim war.
Weil die Spratzer auf ihrem Material hatten.
Und hat dann mit der Regierung einen Deal gemacht, dass da niemandem davon erzählt wird.
Nein.
Und doch, also. Okay. Und das ist mittlerweile tatsächlich verbrieft und dokumentiert. Also, wir schreiben das Jahr 1945. In New Mexico wird die erste Atombombe getestet. Mhm. Das ist die sogenannte Trinity-Bombe. Mhm. Das war so über Grund auf einem großen Gerüst und da macht's Pum und das war natürlich super geheim. Obwohl man es öffentlich gemacht hat, man hat dann irgendwie der Bevölkerung erzählt, das wäre eine normale Explosion gewesen und fertig. Und Kodak, kurz darauf, die machen ja so Qualitätstests, unter anderem entwickeln die dann auch unbelichteten Film und das haben sie auch gemacht und haben bei Röntgenfilm festgestellt, dass er lauter kleine Punkte hat.
Geil.
Also lauter kleine belichtete Punkte hat. Und das Problem gab's da aber schon. Also Kodak, du erinnerst dich dran an die ganz alten Armbanduhren, die so nachts von selber geleuchtet haben.
Ja.
Ja, da war in den Zeigern unter anderem Radium.
Ja, genau. Gibt's also auch heute, glaube ich, noch. Also richtig teure Taucheruhren haben das, glaube ich, immer noch, weil das einfach durchgehend leuchtet oder sowas. Ja.
Genau, die musst du nicht vorher an die Lampe halten, damit die dann leuchten, sondern das ist Radium und das strahlt. Das sind, glaube ich, Alpha-Strahlen, die gehen so quasi nicht mal durch Papier durch. Aber trotzdem, es ist radioaktives Material und das war damals schon bekannt, dass es ein Problem ist mit der Fotoindustrie, weil dann eben Teile davon auch einfach zwangsläufig mit der Zeit in die Papierversorgung gewandert sind. Während dem Zweiten Weltkrieg wurde dann auch Papier wohl mehr recycelt, weil es halt einfach knapper wurde. Mhm. Und dadurch wurde quasi so die gesamte Papierversorgung leicht alpha-strahlend. Ja, das mischt sich ja dann mit der Zeit. Und was Kodak beim Röntgenfilm macht oder gemacht hat, ist, dass zwischen den einzelnen Filmblättern quasi noch so ein dünnes Papier gelegt wird, um die voreinander zu schützen.
Ja.
Das kennst du heute noch bei Großformatfilmen, dass die manchmal so, dass der Stapel quasi immer, die einzelnen Bilder immer von durch ein Papierchen getrennt sind.
Also wie
und das
Wurst.
Hat dann halt den Film belichtet. Ne?
Geil.
Oh, eben mit dieser Alpha-Strahlung. Und Kodak hat das damals gelöst, schon, wie gesagt, schon lange vor 1945, indem sie eben ihre Supply Chain angepasst haben. Also nur noch Papier von ganz bestimmten, sehr zuverlässigen Papierherstellern, wo ganz viel gemessen wird und ne, dann, dass sie das quasi das saubere Papier bekommen. Und dann Ende oder Mitte 1945, August 1945, bekommt dann Kodak eine Lieferung Papier von so einem zuverlässigen Hersteller, das wieder den Film belichtet.
Und das kontaminiertes Papier.
Also es ist tatsächlich plötzlich aber, wieder Pünktchen auf dem Film.
Aber wie sind die dann darauf gekommen, dass eine Atombombe gezündet werden worden sein?
Entschuldigung. Jetzt wird's spannend. Die Wissenschaftler von Kodak haben das dann untersucht und haben dann festgestellt, das ist keine Alpha-Strahlung, sondern Beta-Strahlung.
Aha.
Und die kann also schon mal nicht vom Radium kommen. Und haben dann über Monate Messungen gemacht und diese Halbwertszeit rausgefunden von dem Zeug und haben dann anhand dessen uns noch
zurückgerechnet, wann das gewesen sein muss. Und
ja, nicht nur das, sondern verschiedene Isotope haben ja verschiedene Halbwertszeiten.
Ja.
Und die haben halt festgestellt, dieses Isotop, ich frage mich nicht mehr, wie es heißt, ist in dem Video drin, das verlinken wir mal, haben dann festgestellt, das muss von einer Kernspaltung kommen, das muss von einer Kernexplosion kommen.
Und neulich hat's doch Bumm gemacht. Da rufen wir mal die Regierung an.
Ob das dann mit dem Bumm gleich irgendwie zusammengebracht wurde, weiß ich nicht. Aber sie haben auf jeden Fall festgestellt, hier muss irgendwo eine Atombombe hochgegangen sein. Und dann taucht diese Kontamination halt irgendwann im Papier von diesem einen Hersteller auf. Also tausende Meilen weg von da, wo es Bumm gemacht hat.
Mhm.
Das kennen wir noch von Tschernobyl. Das Zeug geht irgendwie in die Stratosphäre, wird dann irgendwie rübergepustet und regnet dann halt irgendwo ab. Und das ist dann dieser Fallout, der halt wirklich tausende Kilometer weit getragen werden kann.
Ja.
Und dann geht's eben ins Papier über den Regen. Und dann war irgendwie ein paar Monate später von einem anderen Hersteller, der auch mehrere hundert Kilometer weg war von dem ersten Hersteller, auch plötzlich das Papier kontaminiert. Und war halt irgendwie klar, Moment, da hat irgendjemand Atomtests gemacht. Und also so ein paar interessante Dinge. 1945 hat Kodak quasi seine Forschung zu dem Thema beendet. Ne, die wussten dann, dass da irgendjemand mit Atom ist und natürlich denkt man dann erstmal an die Regierung. Haben dann diese Ergebnisse, diese Forschungsergebnisse aber erst 4 Jahre später publiziert. Die haben das also für sich behalten. Dazu kommt, dass einer der Wissenschaftler von Kodak wohl vorher tatsächlich im Manhattan Project war. Also sie hatten da irgendwelche Verbindungen.
Kodak ich hat vermute dann auch mal, dass diese Welt, in der das gerade stattfindet, also diese wissenschaftliche und technische Welt, in der das gerade stattfindet, die war damals ja auch noch sehr klein. Also klar kannte man sich da.
Davon gehe ich fast aus.
Ja.
Dann hat Kodak so Luftfilter installiert und so weiter, damit sie halt wenigstens in der eigenen Produktion nichts über die Luft kriegen. Ich glaube, gehen wir mal kurz auf die Atombomben-Test-Site ein, weil die ist in Nevada, nicht so weit weg von Las Vegas. Und das ist an sehr weit im Westen der USA.
Mhm.
Und das Problem war, dass die Experten, die damals, als man so eine Testzeit gesucht hat, vorgeschlagen haben, das macht man doch besser an die Ostküste, weil wir haben eben mehr Westwind als Ostwind.
Ja.
Also falls dann irgendwie...
Dann bläst es aufs Meer raus.
Material, dann bläst es aufs Meer raus und dann ist das nicht mehr unser Problem. Punkt, Punkt, Punkt. Dann haben sie es aber tatsächlich doch nach Nevada gelegt, weil das da näher an irgendeinem Labor war und dann konnten sie schneller entwickeln und so. Also die haben quasi die Kontamination der USA vorprogrammiert. Ja, dann, also Kodak war das klar und dann haben sie gedroht, der Regierung gedroht, sie zu verklagen wegen Geschäftsschädigung.
Ja.
Also da ist plötzlich, da können sie ihre Produktion teilweise wegwerfen, müssen unglaublich Aufwand machen, damit dass die Kontamination nicht die Produkte zerstört und das war natürlich ein Riesending. Und die Regierung hat dann gesagt, nee, Moment, das ist hochgeheim, da können wir nichts machen und so. Und hat dann mit Kodak, aber auch mit der gesamten Fotoindustrie in den USA einen Deal gemacht. Und zwar, dass sie Vorwarnung bekommen darüber, wann Tests stattfinden.
Ah, und fahrt die Bleiwände hoch.
und Karten, wo man quasi anhand von meteorologischen Modellen vorhersagen kann, wo denn der Fallout ungefähr landen wird.
Ja.
Und dafür haben dann Kodak und alle anderen, wobei Kodak natürlich mit Abstand der größte Fotohersteller in den USA war, aber die gesamte Fotoindustrie hat's Maul gehalten über die Tests
cool.
Und haben dafür dann diese Informationen bekommen.
Das wäre heute undenkbar. Das würde sowas von durchsickern. Das ja.
Heute fliegen dann da gleich irgendwie 50 Drohnen rum und gucken sich das an.
Genau.
Aber die haben ja, also ne, diese Atom-Happy, diese Atomzeit, wo wirklich alle Atom geil fanden, das war so in den 50ern. Und die haben tatsächlich in den USA zwischen 51 und 63 haben die 100 überirdische Tests gemacht in Nevada. Und das hat natürlich zu einer Kontamination von großen Teilen der Bevölkerung geführt, über die Nahrungskette, weil das alles so quer über die USA geblasen ist.
Und heute sind sie alle verrückt. Jetzt wissen wir, woher es kommt.
Daher kommt das, genau. Da kommt das natürlich in den Regen und dann landet es irgendwie auf dem Gras und dann fressen es die Kühe und dann machen sie Milch und es gibt tatsächlich so ein Isotop, das Strontium 90, glaube ich, was da eingelagert wird, wo eigentlich Calcium eingelagert wird. Ne, das trinkst du über die Milch und dann ist es in deinen Knochen und dann hast du halt tatsächlich messbar erhöhte Krebsraten, Knochenkrebsraten und so weiter. Und das ist tatsächlich ja lange Zeit auch, das ist heute noch messbar im Prinzip. Und das hat bis heute Folgen. Und in den 90ern kam dann tatsächlich diese Vereinbarung ans Tageslicht. Das ist also keine neue Erkenntnis.
Da habe ich aber noch nie von gehört.
Ja. Damals, nee, ich auch nicht, aber das wurde jetzt eben nochmal aufgerollt in diesem Video. In den 90ern kam das dann quasi, wurde das offiziell declassified und dann öffentlich. Und dass es diese Vereinbarung zwischen Staat und Fotoindustrie gab. Und natürlich stellt sich die Frage, warum kriegt die Fotoindustrie diese Informationen, aber die Bevölkerung nicht. Tja.
Weil sie keine Fotoindustrie ist.
Wahrscheinlich, ja. Und weil
es halt damals auch das, ne, nationale Sicherheit und so, das ist ja, also gerade die Atombombenforschung, das war zwar teilweise öffentlich, also jeder wusste, was sie da machen, aber was genau sie machen, wie sie machen und so, das war ja trotzdem geheim. Also ich kann das schon nachvollziehen. Das würdest du heute genauso versuchen, wenn du irgendwelche geheimen Rüstungsprojekte hast oder so. Also ja.
Und da gab es natürlich mit Sicherheit irgendwelche Verbindungen zwischen Regierung und Kodak, weil Kodak war ein ganz wichtiger Betrieb und sehr groß. Die waren ja, habe ich schon mal in der Sendung erzählt, die waren ja so groß, dass sie als sie für ihre Filme die Gelatine nicht in der ordentlichen Qualität gekriegt haben, bekommen haben, haben sie angefangen, selber Rinderfarmen aufzumachen, um selber Gelatine zu produzieren. Kodak war in den 60ern einer der größten Rinderfarmer der USA.
Geil.
Ja, also die waren irre. Nicht unwichtig.
Das ist echt irre. Und vor allen Dingen alles berührbar. Ne? Heutzutage sind die größten Unternehmen. Ich habe letztens eine Grafik gesehen. 80% des, war das der S&P-Index? 80%, ich frage mich, ich weiß nicht mehr, welcher Aktienindex, das war irgendein US-Aktienindex. Und 80% dieses Aktienindex bestehen aus nicht materiellen Gütern.
Ja.
Wahnsinn.
Wundert mich nicht.
Ja, aber Wahnsinn, nicht. Oder? Also das.
Mhm. Ja. Während der Sendung hat dann noch jemand bei uns im Live-Chat dann noch irgendwas rausgegraben, da ging es dann um einen Experimentierkasten. Also von 51 gibt es in einem amerikanischen Experimentierkasten zum Thema Atomenergie.
Ja, und wir bauen uns ein Atomkraftwerk.
Und da war tatsächlich eine Probe Uran-238 drin.
Wow.
Da hat man den Kindern in die Hand gegeben.
Ja, cool. Und eine kleine Zentrifuge. Geil, und ein kleines ferngesteuertes Flugzeug und
ja, pass auf. Jetzt kommen wir noch mal kurz zu Kodak, weil das hat jetzt mit der Geschichte, mit der Atombombe nicht viel zu tun, aber indirekt schon, weil Kodak auch viele Jahre lang, also über 30 Jahre lang einen, ich sage jetzt mal in ganz großen Anführungszeichen, einen Atomreaktor hatte. Die hatten im Keller einen, ich glaube eher eine Strahlenquelle, angereichertem Uran.
Ja.
Also mit dem, woraus man Bomben baut. Was haben sie wohl für Materialtests und so weiter gebraucht? Das war aber immer so nicht ausgesprochen. Ne? Das war so halb geheim, weil wahrscheinlich wollte man nicht, dass die Welt da irgendwie drüber herzieht.
Ja, weil das ist
Atom
ja
ist ja böse.
Das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Also es gibt ja noch genug andere Reaktoren. Wir haben ja in Berlin hier auch noch einen Reaktor stehen, der glaube ich mittlerweile auch runtergefahren ist. Der steht in Wannsee. Und das ist halt auch eine Strahlenquelle. Also es ist halt kein Reaktor, der mit Hochdruck arbeitet und Energie produziert. Der kann halt auch nicht explodieren. Es sei denn, es fällt ein Flugzeug drauf, dann kann der explodieren. Also dann explodiert das Flugzeug mit dem Reaktor. Und trotzdem gibt's halt seit vielen, vielen Jahren Proteste gegen das Ding. Das wäre ja alles so furchtbar gefährlich und so.
Naja, was
dass sie sich jetzt tatsächlich entschieden haben, das Ding abzuschalten.
Ja, aber was bei Kodak im Keller lag, waren halt 3,5 Pfund angereichertes Uran.
Ja.
Das reicht jetzt nicht, um eine Bombe draus zu bauen, aber jetzt stell dir mal vor,
das explodiert.
Da geht einer sammeln. Mhm. Das explodiert jetzt erstmal nicht, aber stell dir vor, da geht einer sammeln und klaut mal hier 3,5 Pfund und dort mal 2 und so. Du brauchst, glaube ich, so 20 Kilo für eine
Bombe. Ist ja die, wo ist denn das eigentlich hin? Weiß das ja, jemand? So, ne? So ein bisschen wie diese Boden, diese, was waren das, 200 oder 400 Bodenluftraketen, die damals, als Gaddafi in Libyen gestürzt wurde, verschwunden sind und genau, und von denen niemand so recht weiß, wo die eigentlich sind. Also das ist alleine das ist schon ein Grund, kein Verkehrsflugzeug mehr zu besteigen eigentlich. Ne?
Huch.
Ja.
Gut, das war Kodak und die Atombombe.
Jetzt, schöne Geschichte, muss ich mir angucken. Ist das ein richtiger Film oder was ist das für ein Video?
Nee, das ist ein viertelstündiges Video.
Okay, ist auch schön.
Der erklärt das nochmal sehr schön. Das war jetzt gerade die Zusammenfassung dieses Videos, wer das nochmal im Original sehen möchte. Soll das tun. Das
super.
Ist echt klasse. Kommen wir zum Teil 2. Der Schwurbler.
Der Schwurbler.
Der Schwurbler ist ein Projekt. Die Namensgebung kommt aus einer Happy Shooting Sendung.
Okay.
Wo die wir mit irgendwas mit Schwurbler, Schwurbeln im Titel hatten. Und daraus ergab sich dann ein kleines Projekt und zwar eine Fernsteuerung für Lightroom.
Eine Fernsteuerung für...
Ja, also du konntest bisher, konntest du so im Laden kaufen, Loopdeck zum Beispiel als Fern... Das ist wie eine Tastatur, die hängst du in einen Rechner und dann kannst du die ganzen Reglerchen in Lightroom über so eine Hardware steuern.
Ah, oh, verstehe. So, ah, okay, so wie so eine MIDI-Steuerung, so, ja.
Korrekt. Da reden wir aber dann bei Loopdeck, reden wir zwischen 200 und 500 Euro, je nach Version, ne? Das ist also teuer. Dann gab es noch das Palette Gear, das ist modular, da kann man Preis gar nicht genau sagen, weil das stückelt man zusammen, aber billig ist es auch nicht. Und dann kam MIDI2 LR. Und MIDI2 LR ist ein Open Source Stück Software für Windows und Mac, was MIDI-Signale in Lightroom-Steuersignale umsetzt.
Das heißt, ich kann einfach Helligkeit an einem Poti regeln.
Helligkeit, Farbe, Sättigung, alles.
Ach hier, wenn ich runterscrolle, da ist ja eine Platine mit Potis. Ach guck, siehst du?
Zum Beispiel, ja, kommen wir gleich dazu. Also okay, ja. Dieses MIDI2 LR ist quasi so ein wichtiges Stück Software, was es ermöglicht, ein MIDI-Interface an einen an Lightroom zu hängen.
Mhm.
Und da hat sich dann auch relativ schnell so eine Selbstbaugeschichte entwickelt. Da haben die Leute beziehungsweise erstmal so günstige Behringer MIDI-Controller, die halt eher für Musik gedacht sind, geholt und haben damit dann angefangen, ihr Lightroom zu bedienen. Und das funktioniert. Aber ist natürlich nicht irgendwie jetzt Lightroom-zentrisch, diese Hardware. Und dann hat sich bei uns in der Happy Shooting Community haben sich ein paar Bastler zusammengetan und gesagt, das machen wir selber. Das kriegen wir besser.
Ich bin immer wieder so fasziniert also, von Leuten, die sowas einfach können. Ich sag, nee, das machen wir selber.
Das Ganze geht bauen. Auf Manuel zurück. Der hat das dann erstmal vorgeschlagen. Da haben wir dann in der Sendung, er hatte das vorgeschlagen mit den, ich paraphrasiere, das ist doch ganz einfach, da muss man nur ein paar Sachen auf eine Platine löten, dann geht das schon.
So sind die immer. Nee, also das ist ganz einfach, das ist trivial. Das ist immer das Schlimmste bei solchen Leuten, die haben in ihrem aktiven Wortschatz das Wort trivial. Und ich denke dann immer, nein, das ist nicht trivial!
So ungefähr war das.
Das ist Hexenwerk!
Und dann habe ich die mal in der Sendung gechallenged, sagt hier, trivial, dann mach doch mal, hier, komm auf, zack. Und dann ist in der Community quasi so eine kleine Bastelgruppe entstanden. Und die haben vor, also jetzt die Sendung, wie gesagt, Ende September, haben so vor, ich glaube, 6 Wochen ungefähr damit angefangen, diese Lightroom-Hardware-Fernsteuerung aka Schwurbler zu bauen oder zu entwickeln. Und haben mittlerweile da jetzt tatsächlich den MVP, also das Minimum Viable Product, also das Minimalprodukt, fertig. Das ist sehr, ich
Ist noch unbeschriftet und so, ne? Ja, also
Pass auf, hier. Ich klappe hier mal mit zwei Platinen, ne? Ich habe das Ding schon hier liegen. Hab eine bestückt, muss ich noch löten und die Software auf dem Prozessor spielen. Also, wir reden hier von einer Platine mit 9 Drehreglern, 14 Knöpfen, einem Teensy-Prozessor, das ist so ein kleiner Schaltkreis, der eben der MIDI spricht und Knöpfe abrufen kann sozusagen. Und das ist ein Projekt zum Selbstlöten. Und wenn man mal wir verlinken das mal, das ist auf GitHub das Ganze. Und auf der Website ist es tatsächlich schon alles, was man braucht. Da sind die Dateien für die Platine, das sind also für Leute, die es kennen, so sogenannte Gerber-Files und so.
Was?
Ja, das ist
für Leute, die es kennen, reicht eigentlich für Leute,
ein Dateiformat, wo quasi was du einem Hersteller schicken kannst und der macht dir dann die Platinen draus.
Ja.
Und das geht überall. Ne? Kann man, gibt's viele Anbieter, kostet nicht viel. Eine BOM,
eine was?
Bill of Materials.
Ah, BOM.
Das ist quasi eine Teil, heißt so, BOM. Im Manufacturing nennt man das die BOM. Das ist
eigentlich trivial, ja, ich weiß.
Total trivial. Das ist die Teileliste. Nein, das ist einfach nur ein Spreadsheet, wo die Teile drinstehen. Welche Schalter man kaufen muss, welche Drehregler und so weiter. Inklusive Bezugsquellen.
Ja.
Also hier kannst du gleich zu Reichelt oder so gehen und
Reichelt? Dir
das Zeug online schicken lassen.
Reichelt
und Elektronik.
Ach so, in Berlin ist Reichelt ein Lebensmittelladen. Was gibt's hier eigentlich? Ich weiß gar nicht mehr. Kann auch sein, dass es
mittlerweile alles Rewe ist. Dann gibt's einen sagenhaft schön gemachten Quickstart-Guide als Anleitung, also auch für Leute, die jetzt vielleicht darüber vielleicht auch mal ein bisschen löten lernen wollen. Da ist die Firmware für den Teensy drauf, also für den Prozessor, damit das funktioniert. Da sind 3D-Dateien für den Druck eines Case dabei. Mhm. Also du kannst dann auf dem 3D-Drucker deiner Wahl oder Anbieter deiner Wahl, kannst du dann dir einen Case dafür drucken lassen. Kannst du es aber auch einfach als nackte Platine verwenden, das geht. Die ist voll lackiert, da passiert also nichts.
Ist halt nur unbeschriftet, also musst du dann drauf rumkritzeln.
Ja, kleine Beschriftungen hat sie, doch, echt? So kleine, doch schon. Also, und dann ist ein entsprechendes Profil für MIDI2LR dabei, was dann quasi den Schwurbler Knopf auf Lightroom umsetzt. Da gibt es ein schönes Wiki, wo das alles beschrieben ist.
Und das dann, also dann noch mit dem 3D-Drucker ein schönes Gehäuse drum drucken mit richtigen Beschriftungen drauf. Genau. Und du hast ein Geschäftsmodell. Also da, ich könnte mir vorstellen, dass das sich wie geschnitten Brot verkauft. Die Frage ist, was es dann kosten müsste, wenn du es.
Ja, ja, klar, aber. Das ist ja, also es ist Open Source Hardware und Open Source Software und die machen das aus Spaß an der Freude. Ich sag mal, wenn da ein Geschäftsmodell drum stricken möchte, dann soll er mal mit denen reden, warum nicht? Und das ist, wie gesagt, jetzt die Minimalversion, die erste Version. Die haben die wirklich innerhalb von circa 4 Wochen war die quasi
schon. Ja, klar, weil ist ja trivial.
Für die schon. Ich muss jetzt mal wieder meinen Lötkolben heiß machen und das Ding mal löten. Und und sie sind aber mittlerweile natürlich schon am Nachdenken, weil du kannst das jetzt beliebig aufbohren. Also wir reden natürlich jetzt möglicherweise davon, da ein geartetes Display drauf zu machen. Dass du dann tatsächlich deine ausgewählte Funktion da siehst oder. Da gibt es dann irgendwie 1000 Möglichkeiten, was du tun kannst. Es wurde auch schon von Motorfadern geredet. Kennst du die?
Ja, klar, die haben wir im Sender. Ja. Knopf drücken, geht der Fader auf. Ja,
stell dir vor, du machst jetzt Lightroom oder bewegst jetzt auf dem Bildschirm in Lightroom irgendwas und dann macht der Fader auf dem Schulblock plötzlich so wütt. Oder du machst so, lädst ein Preset und dann machen alle Fader auf dem Schulblock plötzlich so wütt.
Ja.
Sind dann da, wo sie hingehören.
Das ist cool. Ich bin äußerst beeindruckt.
Und ich erst. Also es ist ein gutes Beispiel für was so Community kann, wenn man sich einfach mal so ein gemeinsames Ziel vornimmt. Mhm. Und das war dann wirklich und es sind auch alle möglichen zusammengekommen. Ne? Also es ist nicht nur, dass da zwei Leute das gemacht haben. Also hier noch Jochen war dabei, Wolfgang und ich vergesse jetzt 1000 Namen. Da haben dann manche haben irgendwie einen Wiki gebaut und eine Dokumentation gemacht und die haben sich das so quasi so in so einem kleinen Team irgendwie verteilt. Jeder hat so seine Stärken reingebracht. Und Der eine hat dann das Case entworfen und vorher haben sie dann noch Umfragen gemacht, wie viele Knöpfe das Ding haben soll und ne, damit das dann auch nützlich wird und nicht nur einfach irgendeine Platine mit irgendwelchen Reglern drauf, von denen keiner dann profitiert. Hm. Also es ist so ein rundum Community-Ding geworden.
Cool. Das sehr cool.
Finde ich schwer, schwer beeindruckend.
Ich erst. Sehr cool.
Tja. Also
bin mal gespannt, wie das dann so in einem Jahr aussieht, wie viele Leute sich das dann nachgebaut und ausgebaut und aufgebohrt haben und sowas.
Aber deshalb erzähle ich jetzt hier davon, weil die Print-Hörerschaft ist wahrscheinlich der Sache relativ affin, würde ich behaupten. Und
cool.
Vielleicht
interessiert
es ja die einen oder
andere. Ich bin echt beeindruckend. Ja. Geil.
Das waren meine Themen. Wir
kommen zu den Fragen. Weil ich auch keine Themen habe, oder? Habe ich Themen? Habe ich irgendwas? Nee, außer, dass ich mich darüber aufrege, dass das neue iPhone noch nicht vorgestellt worden ist, damit ich mich aufregen kann, dass ich nicht die Kohle gerade habe, um mir das zu kaufen, weil da ja bestimmt viel bessere Kameras drin sind und so, aber...
Warum brauchst du denn bessere Kameras?
Weil... das gehört so. Das ist doch trivial.
Du, ich bin ja mit meinem mehrere Jahre alten iPhone XR mit einer einzigen läppischen Kamera drin, die kann auch
Ich habe ja auch irgendwie, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange ich das jetzt schon habe. Wie heißt denn meins? 11 SX Max X?
Siehst du, da bist du noch weiter als
ich.
Ich habe eine ältere Generation als du.
Also ich habe dieses mit den zwei Kameras in groß. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ich glaube...
Dieses mit den zwei Kameras in groß, wo eine 11 davor steht oder so.
Ich weiß nicht, ob das eine 11, wo steht denn, kann man das im Nachgucken irgendwo in den Einstellungen, was das für ein...
Unter About.
About, oder so. Gucken wir mal, About.
General About.
Ich weiß noch nicht mal mehr, ich habe das schon so lange, ich weiß noch nicht mal mehr, wie das Telefon heißt. Hier, nee, XS Max. Und das ist...
XS Max, das ist das 10er, okay.
Ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube,
X steht für 10.
Ja, ich glaube, es ist schon über 2 Jahre alt oder irgendwie sowas.
Ja, so also meinst du es dann aus der ähnlichen Generation, aber das Kleine davon.
Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwie ein veraltetes Gerät hätte oder so. Also,
brauchst du also das 12er gar nicht? Also,
ja, komm. Das wird aber dann wieder eckig. Die Kanten werden dann wieder wie früher.
Woher weißt du das denn?
Ich habe so, das irgendwo ist das durchgesickert.
Ach, Quatsch.
Ach, Quatsch.
Diese Gerüchtemühle, die befeuert sich doch nur selber. Ja,
dann bleiben wir bei der Trivialfotografie, die heute uns...
Wir haben
Sendungstitel!
Trivialfotografie.
Trivialfotografie ist so schön. Könnte man aber auch wirklich... Was wäre das? Das ist dann so Martin Paar, ne? Das ist Trivialfotografie. Martin Paar ist der Typ, der immer so hässliches Essen und so gemacht hat.
Ja, aber geile Bilder. Sorry,
das ja, ist nicht völlig. Zeug. Na, ich auch. Ich habe sogar schon Drucke und von ihm signierte Drucke verschenkt. So geil finde ich den Kram. Ich glaube, was war denn das? Das war gebackene Bohnen-Tomatensoße mit Spiegelei und Toast auf einer karierten Plastikdecke auf einem Plastikdeller auf einer karierten Plastikdecke oder so.
Ja. Ja, 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 das ist Paar, ja.
Es ist, ich war ja sogar mal, habe ich aber, glaube ich, damals auch erzählt, ich war mal bei einer Veranstaltung mit Martin Paar. Und zwar war das ein Pop-Up-Restaurant in Kassel. Hatte ich das erzählt? Das war ziemlich cool. Das war so ein Supper-Club. So ein Supper-Club, die haben Fotos von Martin Paar genommen, haben...
So hast du schon mal erzählt.
Haben Essen gekocht, das genauso aussah und serviert. Und Martin Paar rannte da rum und hat die Ausstellungskataloge signiert mit der Begründung, das verkauft ihr dann hinterher bei eBay, dann habt ihr den teuren Eintritt wieder raus.
Super.
Super Typ.
Finde ich gut.
So, wir haben Fragen, genau.
Wir haben viele Fragen.
Wir haben viele Fragen, ja, aber irgendwann machen wir auch Schluss.
Und Bilder.
Und Bilder, viele Bilder. Mann, ey, wir hätten das so geil. Hoffentlich ist dieses Corona-Ding irgendwann mal so weit im
Griff, dass wir
live machen können und Bilder zeigen und, oh Mann, ey. Maximilian schreibt, was sind denn digitale System- oder Spiegelreflexkameras, die gut altern? Meine zeigt inzwischen, so bilde ich mir jedenfalls ein, immer mehr Hotpixel bei längeren Belichtungen. Gibt es da zum Beispiel gravierende Unterschiede zwischen Herstellern? Und welche Kamera kann man sich auch gebraucht mal anschauen?
Ja, gut altern ist immer so eine Sache, weil du hast natürlich bei den Kameras, bei vielen zumindest hast du mechanische Komponenten, also die Knöpfe und so Zeug, die gehen aber quasi nie kaputt. Dann hast du einen Verschluss innen drin oft, aus Gründen ist dann eben vor dem Sensor ein Verschluss. Es sei denn, ist es so eine spiegellose, aber selbst die haben teilweise noch Verschlüsse. Der ist natürlich ein mechanisches Teil. Die haben dann, je nach Spezifikation, so und so viel 100.000 Auslösungen, die sie mindestens können müssen. Mhm. Wird aber selten tatsächlich erzählt, wie viel das ist, weil sonst kommen die Leute und wollen Garantieansprüche geltend machen. Das, was Maximilian hier nennt, sind diese Hotpixel bei längeren Belichtungen. Das ist tatsächlich.
Das sind Ausfälle, ne? Ausgefallene Pixel, oder? Was ist das?
Nee, das wäre ein Dead Pixel. Also ein Pixel, was immer schwarz ist, ist ein Dead Pixel, und ein Pixel, was immer hell ist, ist ein Hotpixel. Und da du jetzt rot, grün, blaue Pixel in der Kamera hast, und dann eben nur eins davon ausfällt, hast du manchmal oder hot wird, hast du dann eben tatsächlich auf dem Bild einen grellroten Fleck. Oder einen grellgrünen Fleck. Die sind sehr klein, weil, ne, 24 Millionen Pixel, eins davon ist dann grün.
Kann man das nicht rausrechnen? Also.
Ja, pass auf, es ist ganz interessant, was da nämlich passiert. Die lassen sich, die werden rausgerechnet. Weil wenn quasi ein benachbartes Pixel bei diesen Millionen Pixeln wirklich voll an oder voll aus ist, dann ist das eindeutig. Mhm. Das wirst du mit einem Foto nicht hinbekommen, weil Unschärfen und so weiter. Mhm. Also du hast quasi Hotpixel sind simpel zu detektieren, und das machen dann auch die Kameras. Wenn du zum Beispiel dein JPEG-Preview anschaust, dann siehst du keine Hotpixel. Obwohl Kameras alle Hotpixel haben. Das ist nämlich normal. Im Lightroom rechnet die raus. Ne, das macht ja unter der Haube eine Menge Dinge. Du erinnerst dich
an
die
verbogenen
Hochhäuser.
Dann ist es ja auch nicht schlimm. Genau. Ja.
Nö, eben, das ist genau das Ding. Also ein Hotpixel entsteht halt entweder aus der Fertigung, oder es entsteht, weil irgendwelche kosmischen Partikel High Energy dann auf den Pixel knallen und dann den Verstärker kaputt machen oder so. Und für Leute, die viel reisen beziehungsweise viel in Flugzeugen sind, die Höhenstrahlung ist da eben auch nicht toll für die Sensoren. Mhm. Die haben dann eben mit der Zeit wirklich viele, viele Hotpixel. Ich hatte das bei meiner alten 5D Mark II, hatte ich mehrere hundert davon. Und habe quasi nie eins zu Gesicht bekommen. Das heißt, da würde ich mir wirklich keine Gedanken machen. Ich kann jetzt aber nicht sagen, also Maximilian fragt hier, welche Kameras man sich gebraucht mal anschauen kann. Eigentlich alle? Also ich kann jetzt nicht sagen, die oder die ist besser als die andere. Generell kannst du bei den Hotpixeln allerdings sagen, komischerweise, da sind die mit den kleineren Sensoren die besseren, weil kleinere Sensoren einfach eine kleinere Angriffsfläche bieten. Da ist die Chance kleiner, dass so ein Partikel dann den Sensor trifft.
Stefan schreibt und fragt: Ich habe eine Canon EOS M50, überlege aber seit einiger Zeit, auf eine Vollformat, vielleicht eine Sony, abzugraden. Lohnt sich der Sprung von APS-C auf Vollformat? Was sind Vorteile?
Was sind Vorteile und also auch was sind Nachteile?
Die Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle, bei mir lautet sie nur ein bisschen anders: Wie kann ich rechtfertigen, mir eine Vollformat zu kaufen, obwohl ich keine brauche?
So ungefähr.
Ich sag jetzt mal so, das lohnt sich nicht. Also wenn du nicht...
Nee.
Ja.
Lohnt sich nicht.
Punkt. Also du machst natürlich macht ein Vollformat schönere Fotos. Also auch...
Macht's das wirklich?
Ich gefühlt ja, weichere, tiefere...
Also du hast weniger Schärfentiefe, je größer der Sensor wird.
Ja.
Das heißt, du arbeitest mit anderen Brennweiten und deshalb hast du einfach mehr cremiges Bokeh bei größeren Sensoren. Ja. Das ist einfach optischer Fakt.
Aber
das
dafür jetzt nochmal irgendwie 2.000 und mehr Euro auf den Tisch zu legen, das ist halt, ne?
Also die einige Rechtfertigung, die man immer wieder sieht, ist, ja, größere Sensoren haben größere Pixel und damit haben sie weniger Noise, also Bildrauschen.
Klar, wenn du bei schlechtem Licht fotografieren willst, ist das vielleicht besser.
Ja, aber die Sensoren sind heute so gut, das macht wirklich nicht viel aus. Außerdem ist APS-C nicht so viel kleiner als Vollformat. Ja,
wenn du sagst, die Sensoren sind heute so gut, dass APS-C und Vollformat eigentlich keinen großen Unterschied machen. Jetzt gerade, wenn du nicht blitzen willst, so wie ich.
Ja.
Was?
Auch beim Blitzen?
Nee, ich will ja nicht blitzen. Ich will ja im Dunkeln fotografieren.
Oder auch im Lowlight. Also worauf ich will,
was ganz anderes hinaus. Wenn du sagst, heute ist der Unterschied nicht mehr groß. Wie viele Jahre zurück gehst du? Also auf wie viele Jahre zurück bezieht sich heute? Ist das auch eine Kamera von 2015 oder 16 oder ist es eher eine Kamera von 2019, über die du dann sprichst?
Also ich würde mal sagen, die letzten 3 bis 4 Jahre.
Alles klar.
So ungefähr. Mhm. Also Bildrauschen ist wirklich kein großes Thema mehr. Du kannst auch mit den RPSC-Kameras heute in Bereiche vordringen, ISO 3200, wo du fast keine Artefakte siehst. Mhm. Also das geht. Was allerdings tatsächlich einen Unterschied macht, ist, wenn du den gleichen Bildwinkel haben willst, also gleich viel abbilden willst an dem Bild, brauchst du dann bei einer größeren Sensorkamera eine größere Brennweite. Also, was Sie sagen.
Ich denke gerade, ja, scheiße, die Leitung ist zusammengebrochen.
Nein, der Chris ist zusammengebrochen. Was ich sagen will, ist, du hast einen weiteren Winkel bei gleicher Brennweite. Was so viel bedeutet, wie wenn du viel weitwinklig schießen willst, dann hast du mit Vollformat einen Vorteil. Wenn du jetzt also, sagen wir mal, du hast ein 24er, dann ist das auf Vollformat einfach weitwinkliger als das gleiche 24er auf deinem APS-C. Mhm. Und wenn du jetzt aber eher im Telebereich unterwegs bist, dann kommt dir der Crop-Faktor zugute, weil sich dann dein 100 mm wie ein 150 mm verhält, was den Bildwinkel angeht. Mhm. Du hast noch einen Nachteil bei Vollformat gegenüber APS-C, und das ist, die Objektive sind größer und schwerer, je größer die Sensoren werden. Das heißt, das gleiche Objektiv, was dir den gleichen Bildwinkel gibt auf einer APS-C-Kamera, das wäre, wenn du das alles hochskalieren, du müsstest es quasi alles hochskalieren. Das
ist anderthalb mal so groß, ja.
Ja, es ist nicht, ja, du kannst es nicht immer so in den Taschenrechner eintippen und dann kommt das hinten raus, weil es gibt natürlich verschiedene Objektivdesigns und so weiter, es gibt Pancake-Objektive und. Aber generell brauchst du für größere Sensoren größere Objektive.
Ja. Können wir direkt eine Frage von Michael, es ist Michael, anhängen. Gibt es optisch eigentlich einen Unterschied zwischen Cropping und dem Auswählen einer größeren Brennweite? Also angenommen, die Abbildungsleistung des Objektivs ist auch für den kleineren Zielbereich auf dem Sensor hinreichend. Hintergrund, die Leica Q2 hat eine 28 mm Festbrennweite, simuliert aber größere Brennweiten über einen Crop. Kann das funktionieren?
Also die Frage, die habe ich mir im Vorfeld angeguckt und muss erstmal kurz grübeln, was meint der? Also andere Brennweite, also
es ist ja keine andere Brennweite, was die Kamera da macht.
Du hast, jetzt nehmen wir mal zwei Kameras. Die eine ist APS-C, die andere ist Vollformat.
Ja.
Jetzt haben wir ein 24 mm Objektiv auf dem Vollformat drauf und jetzt nehmen wir dieses gleiche Objektiv und packen es auf das APS-C, den kleineren Sensor. Dadurch ändert sich ja nichts am Objektiv, außer dass jetzt die Kamera weniger von dem Bild sieht. Das ist der sogenannte Crop. Das heißt, du hast einen kleineren Bildwinkel auf dem APS-C. Mhm. Du siehst weniger. So, und jetzt könnte man sagen, okay, ich könnte aber ja auch auf dem APS-C jetzt eine andere Brennweite nehmen, damit ich wieder den gleichen Bildausschnitt bekomme.
Ja.
Also die Frage ist hier, ist da ein Unterschied zwischen dem Crop oder einer anderen Brennweite, wenn hinter das gleiche Bild rauskommt? Und eine andere Brennweite macht andere Schärfentiefe. Das muss man sich immer vor Augen führen. Das heißt, wenn du, ich habe das in diesem Weitwinkelbuch, was ich ja mal geschrieben habe, tatsächlich auch auf Seite 115, ich habe mir das rausgesucht. Das ist echt nur,
ja, wie merkst du gerade.
Das ist ein Beispielbild. Und zwar habe ich das einfach mit verschiedenen Brennweiten, das kann man total einfach testen. Du machst einfach von der gleichen Position aus, das ist ganz wichtig, ne? Stellst die Kamera auf ein Stativ, machst von der gleichen Position aus ein Foto. Und dann nimmst du eine andere Brennweite und machst das Foto wieder. Und jetzt croppst du das eine Bild, dass du hinterher quasi das gleich aussehende Bild hast, die gleiche Menge Informationen auf dem Bild hast. Und machst die Seite bei Seite und du wirst sehen, die andere Brennweite macht eine andere Schärfentiefe. Längere Brennweite macht weniger Schärfentiefe. Mhm. Auch wenn man es hinterher rum vergrößert. Ja.
Aber jetzt noch?
Was? War das zu viel?
Ja. Nee, alles gut.
Wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Thema.
Halt, okay, stopp. Dann halte ich dir eine Frage.
Ich mache hier mal Color Coding in unser Ding, dann siehst du es. Wir haben noch eine Geschichte, und das habe ich jetzt in der letzten Happy Shooting haben wir darüber geredet. Ein Unterschied ist auch noch, wie schnell kann der Vorhang den Sensor überschreiten?
Aha. Ist das tatsächlich, das ist tatsächlich noch eine Frage? Ich hätte gedacht, dass die so schnell sind, dass es egal ist.
Nee, so ein Vorhang, also du hast ja Vorhänge bei mechanischen Verschlüssen, der eine Vorhang geht auf, dann geht der andere zu. Und du brauchst, um zum Beispiel Blitzsynchronzeit hinzubekommen.
Also 125 war das früher.
Ja, also heute ist es so eher so 200stel, 250stel.
Echt nur? Aber ich hätte gedacht, das wäre schnell. Okay.
Nee, das ist genau das Ding. Dieser Vorhang, da ist eine Feder drin, die ist gespannt und ein Elektromagnet, der den festhält, und wenn du auslöst, dann lässt der Elektromagnet los und dann schnappt der quasi hoch und das dauert eine 200stel Sekunde oder so. Und wenn du also blitzen willst, dann musst du halt warten, bis der Vorhang ganz offen ist, und dann kommt der zweite hinterher und zwischendrin blitzt du, während der Sensor ganz offen ist. Mhm. Und jetzt hast du einen größeren Sensor, und da braucht natürlich dieser Vorhang länger. Das heißt, die Blitzsynchronzeit ist dann bei einem Vollformat potenziell etwas länger. Du kriegst die kurzen Blitzsynchronzeiten tatsächlich mit kleinen Sensoren hin. Das gibt's auch heute. Zum Beispiel diese Fuji X100, die hat ja so einen Leaf Shutter, also die hat einen Verschluss im Objektiv, und der ist kleiner und bewegt sich schneller, und damit kriegst du auch kürzere Synchronzeiten hin.
Darum. Ich bin beeindruckt. Weil es ein mechanisches Problem ist. Ich hätte gedacht, dass sie das längst gelöst hätten und du beliebige Blitzsynchronzeiten hast. Also
es gibt diesen Highspeed Sync, den viele Blitze machen. Und da kannst du tatsächlich dann eine 5000stel blitzen oder so. Das funktioniert aber anders. Und zwar muss da der Blitz nicht warten, bis die Kamera, bis der Verschluss ganz offen ist und dann auslösen, sondern der Blitz löst staccato aus.
Ah, der blitzt sozusagen länger.
Der blitzt quasi dauernd.
Ja.
Das heißt, der hat so ein ganz schnelles Stroboskop, arbeitet der Blitz dann bei weniger Leistung, aber permanent, und dann ist es egal, weil er sich dann verhält wie eine sehr helle Lichtquelle, die Dauerlicht macht. Und wenn du das dann zum Beispiel bei Sonnenschein einsetzen willst, da gibt's dann tatsächlich Menschen, die irgendwie 5 Blitze zusammenschalten, damit sie dann wieder die Leistung bekommen. Also es ist ganz da. Aber ja, es ist eine mechanische Sache.
Das Blitzen. 5 Blitze zusammen, ist ja trivial wieder.
Aber da gibt's Fotos von Ah, wer war denn das? Herr McNally war das, glaube ich. Der hat tatsächlich mal irgendwie in der Wüste mit ich glaube, 10 Blitzen gearbeitet. Der hat das wie so ein Bäumchen an so Stative gemacht, wo dann so, wie da, wo die Blätter raus und die Äste rauskommen, sind dann die Blitze rausgekommen, und hat dann damit irgendwie, das war aber, glaube ich, eher von Nikon gesponsert. So als Werbeaktion, aber es sah cool aus.
Frage von Christian. Da ihr gesagt habt, dass es keine dummen Fragen gibt, wage ich auch mal eine zu stellen. Doch, es gibt dumme Fragen, aber ihr dürft sie stellen. Das ist der Unterschied. Also, wer sagt, es gäbe keine dummen Fragen, der lügt. Wie müssen die Einstellungen meiner Kamera sein, um Vögel beim Starten oder Landen, also quasi im Flug, möglichst scharf zu fotografieren? Kürzestmögliche Verschlusszeit ist klar. Aber sonst? Konkret, ich kann von meinem Schlafzimmerfenster aus ein paar Tauben auf einem Garagendach recht komfortabel mit meiner Bridge-Kamera fotografieren. Ein paar Mal ist mir das auch schon ganz gut gelungen, mit Bracketing und kurzer Verschlusszeit. Einige Mal aber auch nicht, und die Bilder wurden unscharf.
Bracketing? Ja, Christian. Bracketing ist eigentlich der Begriff dafür. Ich glaube, Christian meint was anderes, weil Bracketing wird dafür verwendet, wenn man in schneller Folge mehrere Aufnahmen bei unterschiedlicher Belichtung macht.
Ah, okay.
In diesem Fall meint er aber wahrscheinlich einfach Dauerfeuer, also Kamera auf
Burst.
Repeat stellen, so schnell, genau, Burst, damit sie so schnell wie möglich viele Bilder macht, damit man sich hinterher dann das Gelungenste davon aussuchen möge. Ich habe ein Wort hier gelesen, das heißt Bridge-Kamera. Mhm. Und also Bridge-Kamera ist quasi so ein Zwischending zwischen den Systemkameras und den kompakten. Das heißt, du hast eine Kamera, die relativ groß ist, die aber fixes Objektiv dran hat, und die sind in der Regel für solche Sachen gar nicht so toll geeignet. Weil um Vögel im Flug abzubilden, brauchst du ein Autofokussystem, was tracken kann. Ne? Brauchst du also ein System, was quasi das Ding
einmal den Vogel anpeilen, halb drücken, und wenn er losfliegt, mitziehen und dann peng.
Genau, weil du kannst ja nicht sicherstellen, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich nehme den mittleren Autofokuspunkt, kannst du nicht sicherstellen, dass du immer mit einem Teleobjektiv dann den Vogel auch genau da unter diesem Autofokuspunkt hast.
Ja.
Das heißt, die Kamera muss irgendwie erkennen, da ist das, was wichtig ist, und das dem folge ich jetzt und ich fahre den Fokus nach. Und die muss das dann sogar so schlau machen, dass sie den Fokus quasi vorauseilend dahin schickt, wo sie glaubt, dass das sein würde, wenn in einer Zehntelsekunde der Auslöser durchgeht.
Puh, hm? Ja.
Also da ist richtig viel Hirnschmalz dahin, darin. Und in Anführungszeichen, in Luftkommas große Kameras, also die, die dann von so Wildlife-Vogelfotografen verwendet werden. Siehst du, ich kann nämlich über Wildlife reden. Die haben dann teilweise echt gute Autofokus-Systeme drin und ganze, ich glaube, eine, die ich habe hier, die 7D Mark II, die hat irgendwie vier Untermenüs nur für Autofokus.
Ach du Scheiße.
Da kannst du also so Details einstellen. Naja gut, es gibt halt unterschiedliche Situationen. Stell dir vor, du hast einen Vogel vorm Himmel, da ist es relativ einfach. Jetzt stell dir vor, der Vogel fliegt vor einen Wald. Wonach wird der Autofokus denn jetzt berechnet? Ja. Der geht in der Regel auf Kontrast. Das heißt, plötzlich ist der Vogel nicht mehr klar. Also muss er eigentlich auch nach Fokus gehen. Also wo ist der Wald? Ist weiter hinten, der Vogel ist weiter vorne. Oder du hast Dinge, die sich... Stell dir vor, du machst Tour de France-Fotos. Da sind jetzt diese sich bewegenden Radfahrer, die kommen da von der Seite rein. Das heißt, du willst jetzt aber einen bestimmten Trecken, wenn da vier Radfahrer plötzlich hintereinander gestaffelt sind, dann musst du ja sicherstellen, dass der, den du fotografieren willst, weiterhin scharf bleibt. Mhm. Da gibt's also lauter Details, die man da einstellen kann. Es ist total ausgefuchst. Und heute ist das so, dass...
Hätte ich schon keinen Bock mehr drauf, aber ja, gut.
Du, ich bin da während so einem Ding, wo wir Vögel fotografiert haben, bin ich tatsächlich da abends, saßen wir mit mehreren Leuten im Hotel, in der Hotelbar und haben getestet mit unseren Kameras, wie da jetzt die Einstellung, damit das dann so und nicht so und heute ist das noch ausgefuchster, weil die modernsten Kameras heute tatsächlich AI dafür verwenden.
Das heißt, ja nicht schlecht, oder? Also da würde ich jetzt erwarten, also dass ich weniger presetten muss.
Weniger Ausschuss, ja genau. Da hast du dann sowas wie Augenautofokus. Das heißt, die Kamera macht eine Gesichtserkennung, erkennt die Augen und stellt auf die Augen scharf. Und macht das relativ gut, selbst wenn man den Kopf dreht oder mal kurz das Bild verlässt. Das heißt, da wird dann auch wahrscheinlich einfach so eine menschliche Form mit erfasst und so weiter. Und das gibt's jetzt mittlerweile auch bei manchen Kameras für Tiere. Den Tierautofokus, der dann beim Hund, Katze, Maus, Pferd auf die Augen fokussiert. Das ist kein triviales Problem.
Muss man dem vorher sagen, da ist das Tier, kümmere dich drum? Oder sagt man einfach, hier kommt gleich irgendwo ein Tier für den Fall, dass es kommt, kümmere dich drum?
Ich habe sowas nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Aber es funktioniert erstaunlich gut. Also gerade so die aktuelle hier, wie heißt es, Canon 5R. Das ist die aktuelle spiegellose Profikamera für Vollformat und so weiter. Die scheint das tatsächlich, das hat der Boris bei Happy Shooting getestet, der hat die nämlich mal ein paar Tage gehabt, die scheint tatsächlich unglaublich schlau zu sein, was das angeht und macht vieles richtig. Das heißt, der fotografiert viel Pferde und dann war das nie ein Problem. Selbst bei Reiter und Pferd wird dann irgendwie passt es dann halt. Ich habe von einem anderen Fotografen gesehen, der hat dann einfach mal eine Libelle im Flug fotografiert.
Wow.
Und jetzt, du kennst das mit den Libellen, die sind
ja, es ist schrecklich. Ich habe letztes Jahr in Italien, letztes Jahr, siehst du, ich weiß es schon gar nicht mehr, aber habe ich versucht in so einer so Schilflandschaft, ja, wo dann auch so Libellen waren. Ich weiß nicht, wie viele Fotos ich gemacht habe, es ist keins was geworden, keins.
Ja. Und der Fotograf, der das getestet hat, ich glaube Martin Bailey war es, hat dann auch irgendwie geschrieben, dass irgendwie ein Großteil der Fotos gut waren. Von der Libelle. Wo ich, wenn ich fotografieren würde, mit meinem in Anführungszeichen normalen Autofokus, wahrscheinlich 80-90% Ausschuss hätte. Libelle im Flug. Also das momentan gibt's da gerade noch mal so einen richtigen Ruck, was das angeht. Aber da reden wir jetzt tatsächlich so von den High-End-Modellen der Hersteller. Aber das sickert ja hoffentlich dann auch bald in die kleineren durch. Wahrscheinlich sickert es zuerst in die Smartphones durch. Wahrscheinlich ist es da eh schon drin.
Genau, ist nur noch nicht freigeschaltet, ist dann für die nächste Generation.
Und vielleicht brauchst du deshalb dann das iPhone 12.
Ah.
Habe ich dir jetzt was Gutes getan?
Fast, weil es belastet mein Konto. Stefan fragt, Thema Reisen. Wie verpackt ihr eure Kamera und Objektive im Koffer, damit alles unfallfrei ankommt? Lasst ihr ein Objektiv auf der Kamera? Es wurde schon früher angesprochen, dass Filme gegebenenfalls anfällig auf die Sicherheitsscanner sein können. Wie sichere ich meine Filme dagegen? Ich habe mein Fotozeug ist immer im Handgepäck.
Reisethema, sehr zeitgemäß gerade. Aber also ich packe Kameras immer ins Handgepäck. Nehmen die, ja, die kommen nicht in den ins in den Koffer.
Also weil ich, ja, also ich fliege ja, genau, ich fliege ja gar nicht und trotzdem kommt mein Fotozeug in den in die kleine Tasche sozusagen, die ich dabei habe.
Ja.
Ich habe die große Reisetasche und wenn ich dann aber noch mehr Objektive mitnehme, die packe ich dann tatsächlich irgendwie separat ein und stapel die zwischen die zwischen meine Kleidung sozusagen.
Ja, da, wie gesagt, wenn ich oder als ich noch gereist bin, da habe ich dann mal ein Stativ in den Koffer getan oder so. Aber ob Kameras, Objektive, so nie. Hm. Du darfst auch da beim Fliegen zum Beispiel Lithium-Ionen-Batterien nicht in die ins große Gepäck tun. Das muss im Handgepäck sein sogar. Ja, falls da mal sich eine entscheidet zu brennen oder so, das machen die ja manchmal. Dann passiert das nicht im Gepäckraum, sondern da, wo man es auch bemerken kann.
Dann stürzt das Ding ab, während alles mitkriegen.
Ja, viele Profis packen Kamera und Objektiv separat ein, also nicht separat in separate Taschen, sondern die Kamera und Objektive nicht aufeinander, sondern da kriegt die Kamera ihren Deckel und das Objektiv kriegt seinen Deckel und das ist natürlich, wenn da irgendwie die Tasche gequetscht wird, ne, dass dann die Kräfte nicht auf das Bajonett wirken und so. Ist wahrscheinlich die sicherste Variante. Ich mach's selten. Ich habe fast immer auf einer Kamera so ein Pancake drauf. Das ist fast so klein wie ein Objektivdeckel oder ein Kameradeckel, das geht also. Dann die Frage zum Thema Film und Scanner, also hier Röntgenscanner im Flughafen. Da empfehle ich immer, die Filme in einen Bleisack zu tun. Die gibt's noch. Das sind so Bleitüten, wo dann quasi das ein bisschen geschützt wird. Das dann den Leuten da zu sagen an der Security, weil ansonsten gucken die da und sagen, oh, großer schwarzer Fleck, böse.
Genau.
Nee, du sagst dann vorher, übrigens, hier ist Film drin in einem Bleisack. Und dann sagen die, nehmen sie den mal raus, stellen sie ihn separat aufs Band und machst du das und fertig. Kannst, wenn du tatsächlich etwas paranoid bist, und das ist nicht unberechtigt, weil diese Scanner ja, die sagen dir zwar immer, die Scanner machen nichts, bis ISO 1600 ist kein Problem, aber es gibt halt doch Fälle, wo das dann doch irgendwie was macht. Vor allem, wenn du länger fliegst und zwischendurch dein Gepäck noch dreimal durchscannen musst und auf dem Rückweg wieder, dann hast du irgendwie sechsmal deine Filme gescannt und irgendwann summiert sich das.
Hast du da auch Probleme mit der, also wenn du sehr viel oder sehr lange fliegst, hast du auch Probleme mit der Höhenstrahlung?
Nee, die macht da gar nichts.
Okay.
Die Höhenstrahlung, die haut ja einzelne Pixel kaputt. Mhm. Das Problem sind die Röntgenstrahlen vom Scanner, weil Röntgen ist Licht.
Ja.
Das ist hartes Licht, aber Licht und das belichtet Film.
Okay.
Du kannst natürlich, wenn du nett fragst, ob man das vielleicht von Hand kontrollieren könnte, das geht auf den meisten deutschen Flughäfen. Auch wenn ich da mal jemanden, Moni und ich mal jemanden hatten an der Security, der dann sich gebrüstet hatte, er wäre ja Fotograf in der Foto-Community und er kenne sich da ja aus und das brauche man nicht und so. Das war eher so ein bisschen abtörnend, aber.
Wann sind Sie denn selbst das letzte Mal geflogen?
Na, er hat, was hat er gesagt? Das ist Jahre her, aber er meinte, ich bin ja da wichtig. Ich habe ja schon ein Foto auf der Homepage gehabt.
Oh. Okay.
Genau, ja, das war schon unsere Reaktion.
Ich auch.
Egal. Ja. In der Regel sagen die dir das, also wenn du die Handkontrolle tatsächlich so ein bisschen pushen möchtest, in der Regel sagen die dir, bis ISO 1600 ist das kein Problem. Und dann ziehst du den dafür, genau für diesen Fall eingekaufte Rolle an Ilford Delta 3200 raus.
Ja, aber ich habe hier sehr clever.
Das ist tatsächlich, du sagst, ja, aber ich habe hier noch höher empfindlichen Film.
Super.
Und so eine Rolle kostet irgendwie 8 €, das ist gut investiertes Geld. Das packst du einfach zu deinen Filmen rein und ziehst die raus und sagst hier, die belichtest du vielleicht vorher auch noch, dass die benutzt aussieht. Und dann sagst du hier, guck mal, das mir wär's tatsächlich sehr recht und so. Die haben immer noch die Hoheit, die können das immer noch verbieten, aber in der Regel geht das.
Ja, und wenn du nicht auf den letzten Drücker kommst und freundlich bist, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass das kein Problem ist. Das sind halt auch normale Menschen, die da arbeiten.
Du kriegst dann halt so einen Sprengstofftest dafür, ne? Dann kommen sie mit ihrem Läppchen und reiben das ab und packen sie in die Kiste und wenn es grün ist, ist gut. Das ist Das geht in der Regel, aber das geht auch nicht überall. Also am besten ist da, wenn die Sprachbarriere gering ist. Und wenn Sie da auch so ein Sprengstofftestgerät haben, mir ging das so in Japan.
Ja.
Auf dem kleinen Flughafen in Japan, wo Sie gerade mal so eine Röntgenmaschine hatten. Keiner dort sprach Englisch, ich sprach kein Japanisch. Und dann wollte der Mensch diese Schachtel mit meinem Großformatfilm öffnen. Bei Licht. Wenn du eine Schachtel mit Großformatfilm bei Licht öffnest, ist der kaputt und ja. Da waren meine ganzen Bilder drin, die ich natürlich vor Ort nicht entwickelt hatte. Und dann habe ich mit Händen und Füßen und es war wirklich, ich habe kurz richtig Panik gehabt.
Ja. Hättest du einfach geheult, dann, vielleicht hätte er das verstanden.
Da war ich kurz, war ich ohne Scheiß kurz
davor. Ja, kann ich mir vorstellen, ja.
Und dann hat ein anderer Mensch, der in der Schlange hinter mir stand, ein Japaner, der aber Englisch sprach, kam dann nach vorne und hat angeboten zu übersetzen. Und dann hat der mit dem auf Japanisch gestikuliert und seine, was auch immer er getan hat, getan. Und dann haben sie gesagt, okay, dann lassen wir die zu, aber wir müssen sie einmal durch den Röntgenscanner schicken. Also ohne Bleisack und so. Jetzt war das Großformatfilm und die Probleme, die dadurch entstanden sind, waren nicht besonders groß. Aber das war brenzlig.
Da wärst du also eigentlich immer besser dran. Du würdest, weiß ich, wärst du besser dran? Du würdest die Dinger,
Vor
Ort entwickeln und dann ist es egal danach. Ne?
Wenn das Ding einmal entwickelt ist, dann ist es nicht mehr lichtempfindlich und fertig. Aber das heißt, dann musst du natürlich
irgendwo in Tibet eine Fotobude finden, die das so macht, wie du es haben willst. Ne?
Naja, oder du nimmst halt eine Entwicklerdose mit und die Chemie und entsprechend. Das ist aber dann auch nicht immer möglich.
Ich wollte gerade sagen, was sagen Sie denn dann am Flughafen? Du darfst
überall jede Chemie mitnehmen. Wobei, die könntest du wahrscheinlich wieder in deinen großen Koffer tun. Mhm. Aber du darfst das teilweise gar nicht einführen. Es gibt Fotochemie, die in den USA frei verfügbar ist, die du nicht hier bestellen kannst, weil sie es dir nicht schicken dürfen.
Oho.
Ja.
Weil
das war zu den Zeiten, wo ich... Nee, weil das einfach, da gibt's chemische Transportbestimmungen. Okay, manche Sachen darfst du nicht transportieren, weil sie, wenn sie dann unterwegs platzen, keine Ahnung, weil dann nicht sichergestellt ist, dass es nichts anrichtet.
Sich durch die Hülle des Flugzeugs fressen.
Weiß man ja nicht.
Frage von...
Also, nee, mach mal, ist okay.
Nö,
das Loch graben wir jetzt nicht
mehr. Okay. Frage von Frieda. Wie schnell guckt man? Ja, 25 Bilder pro Sekunde, ne? Hallo Holger und Chris, ich mag nicht, wie offensichtlich viele andere Knipser, Wasserfallfotos, bei denen das Wasser weich verschwimmt. Ich möchte gerne Wasserfälle genauso fotografieren, wie ich sie sehe. Aber welche Belichtungszeit muss ich dafür einstellen?
Ja, Frieda, das ist tatsächlich, also...
Hängt vom Wasserfall ab, oder?
Naja, das hängt von ganz vielen Sachen ab, vor allem auch von dir selber. Also wir Menschen haben das zeitlich limitierte Auflösungsvermögen von ungefähr 25 Bildern in der Sekunde. Mhm. Ja, das ist quasi da, wo der Film flüssig aussieht, obwohl er Einzelbilder hat. Aber das ist höchst individuell. Bei manchen ist das mehr, bei manchen ist es weniger. Die Frage ist also eher, das ist eher eine künstlerische Frage. Das ist eine kreative Frage. Wie willst du es denn haben? Weil es gibt da nicht irgendwie die, also manche Leute sehen Flackern einfach mehr als andere. Ne? Das ist so.
Ja.
Und
deshalb, ja, das kannst du nur ausprobieren. Also musst einfach mit mehreren Verschlusszeiten rumprobieren, bis es so aussieht, wie du es haben willst. Ja.
Genau, wenn du jetzt einen Wasserfall, also bei 25 Bildern pro Sekunde heißt das, ein Bild hat eine 25. Sekunde. Stimmt zwar nicht exakt, aber du könntest jetzt sagen, ich mache eine 25. Sekunde und dann wirst du aber sehen, dass das noch ordentlich verschwimmt. Und dann gibt es die Frames pro Sekunde, also die Bilder pro Sekunde sind nicht gleich mit der Belichtungszeit, weil du kannst natürlich 25 Bilder pro Sekunde aufnehmen und kannst jedes einzelne von diesen Bildern nur mit einer Tausendstel Sekunde belichten.
Ja.
Das heißt, du hast eine 25. Sekunde lang ein Standbild, was eine Tausendstel Sekunde lang belichtet wurde, wo also quasi jedes kleinste Wassertröpfchen sauber eingefroren ist. Damit hast du immer noch 25 Bilder pro Sekunde. Aber mit einer deutlich geringeren Bewegungsunschärfe.
Ja.
Das heißt, es ist nicht so ganz straightforward.
Es geht ja nicht um Video gerade, ne? Sondern tatsächlich um Foto. Von daher würde ich es eher jetzt mal mit einer Tausendstel versuchen. Obwohl, nee.
Also, ja. Die Frage beantwortet sich nicht so. Also, da gibt's keine ja. Patentlösung.
Ja, doch. Probier's aus.
Das ist eine Testreihe, die du selber machen musst für dich.
Und mit zwar verschiedenen für dich und für jeden Wasserfall, den du fotografieren willst. Weil du hast ja unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten.
Wasser fällt ja, also Schwerkraft und
ja, klar, aber
und so. Wasser fällt ja immer gleich schnell, aber es fällt natürlich, je weiter es gefallen ist, desto schneller ist es bis zu einem gewissen Punkt.
Und dann hast du irgendwelche Felsdingsi dazwischen und sonst was, wo, ne? Also, ja.
Also das ist eine ästhetische Entscheidung. Da gibt's keine harten.
Ach, schöne Frage.
Keine harte Anweisung dafür. Eine klasse Frage, finde ich gut, ja.
Die nächste kommt von Manuel. Was haltet ihr von sogenannten Videogame-Fotografie? Ich habe nie von gehört. Also dem Trend, dass Menschen und zum Teil auch echte Fotografen in modernen Videospielen mit offenen Spielwelten fotografieren. Ich hatte in einer Ausgabe von Chip darüber gelesen und fand das sehr interessant, aber auch etwas obskur, da ich selbst wenig Berührung mit Videospielen habe.
Also,
in modernen Videospielen mit offenen.
Also die Open-World-Spiele, so wie Grand Theft Auto zum Beispiel, ist ein klassisches Beispiel dafür, wo du dich quasi in einer großen Welt frei bewegen kannst. Du bist nicht auf eine Rennbahn beschränkt und kannst da nicht raus oder so. Ne? Das sind also Open-World-Spiele. Und in denen hast du natürlich, also GTA zum Beispiel, hast du natürlich Menschen, die da rumrennen, und du hast Gegenden, und du hast Städte und du hast Straßen und du hast alles Mögliche.
Ja.
Und auch Innenräume und so weiter. Und jetzt ist natürlich naheliegend zu sagen, ich will das eigentlich auch abbilden. Ne? Also klassisch erstmal Screenshot machen. So. Jetzt sind die mittlerweile so weit, viele dieser Hersteller, die einen Fotomodus haben. Das heißt, da kannst du dich dann tatsächlich in diesem Spiel, in dieser Welt frei bewegen und hast dann möglicherweise sogar noch Tools wie Schärfentiefe, Belichtungszeit und so
weiter. Also praktisch gibt es einen Spieler, der Fotograf.
Quasi, sozusagen. Ja. Oder du kannst dann für dich diesen Modus anschalten oder kannst dann in so einen speziellen Modus gehen. Das ist dann je nach Spiel und so weiter unterschiedlich. Und diese Game Engines, zum Beispiel die Unreal Engine, die sind mittlerweile so gut, dass die tatsächlich dem Foto sehr nahe kommen. Also was Realismus angeht. Und das muss noch nicht mal jetzt im Spiel selber sein, sondern in dem Moment, wo du klickst, kann der sagen, so, und jetzt rechne ich das mal richtig. Jetzt mache ich da mal das richtige Bild draus. Du hast nur so eine Art Preview. Wenn deine Grafikkarte das eben nicht in Echtzeit macht.
Und das heißt, im Zweifelsfall fällt dann aus so einem Spiel wie Grand Theft Auto ein Foto raus, das so aussieht, als hättest du es auf der richtigen Straße.
Jetzt, ich habe da tatsächlich Berührung damit, nicht weil ich selber Gamer bin und so weiter, sondern ein Freund von mir in L.A., der ist Fotograf und Regisseur, und der macht nämlich genau das. Der baut sich Welten in dieser Unreal Engine und macht dann da Fotos damit. Und er hat schon ganze Ausstellungen damit gemacht. Und mittlerweile hat er das sogar noch weitergetrieben, dass er sich Landschaften baut, die er dann, also irgendwelche Felswände, die er quasi im Virtuellen baut, die dann 3D ausdruckt in entsprechender Qualität und die dann wieder abfotografiert. Alter. Also es ist unglaublich, was da möglich ist und was du tun kannst. Also deshalb die Frage von Manuel, was halten wir von dieser Videogame-Fotografie?
Ich habe es noch nie gesehen und kann mich dazu eigentlich gar nicht verhalten, aber es klingt zumindest schon mal sehr, sehr.
Ich bin nur dafür. Unter anderem macht er das deshalb, weil er, wie gesagt, er ist Hollywood-Regisseur und der hat natürlich jetzt auch sehr viel Berührung mit aktuellen Technologien. Da reden wir zum Beispiel von einer neuen Art der Rückprojektion, die auch mit dieser Unreal Engine funktioniert. Also stell dir vor, früher im Film hattest du irgendwie diese klassische Hollywood-Dean Martin-Autofahrszene, da sitzen die im Studio und hinten dran ist eine Leinwand, auf die von hinten dann die Straße projiziert wird. Ja. Und dann sind noch zwei Leute, die vorne so am Auto wackeln, damit das dann auch irgendwie echt aussieht. Und dann macht er mit dem Lenkrad immer so schön
nach schön hin und her, genau.
Wie man das halt tut. Und das ist die Rückprojektion. Aber die hat halt eine fixe Kamera. Weil wenn du die Kamera bewegst, in dem Moment, wo du die Kamera bewegst, fliegt es auf, dass das nicht echt ist. Ja. So, und jetzt gibt es heute tatsächlich diese großen LED, Micro-LED-Wände. Also stell dir einfach einen Bildschirm vor, den du aus Mikro-LEDs aufbaust.
Das sieht man ja auf dem Chaos Communication Kongress dann die Dinger rumstehen, ne?
In der Form glaube ich sogar noch nicht. Das sind okay. Also du denkst jetzt noch an normale LEDs. Ich denke an LEDs, die irgendwie ein Zehntel Millimeter groß sind.
Okay.
Und dann Pixel sind. Und die kannst du tatsächlich so in Panels zusammenklicken zu großen Wänden, auf die du dann Video projizierst. Das ist das Erste. Mhm. Das heißt, damit hast du quasi eine Rückprojektion. Das Zweite ist, das haben die in Hollywood jetzt mittlerweile so groß gebaut, dass man da komplett mit dem LKW reinfahren kann. Also die sind, wow. Das sind große Bühnen mit ganz großen Rückprojektionswänden, die aus Micro-LEDs bestehen. Und was wird jetzt da drauf projiziert? Natürlich könntest du da jetzt auch jedes beliebige, was heißt projiziert, ne? Das ist ein Bildschirm, also was wird da drauf dargestellt? Natürlich könntest du jetzt jedes beliebige Standbild da drauf machen. Und solange du die Kamera nicht bewegst, passt das. Oder du kannst da hinten ein Video abspielen mit, was weiß ich, die Prärie, wo die Gräser vom Wind sich bewegen. Mhm. Und dann sieht das auch gut aus. Oder du machst, was die jetzt machen. Du baust diese komplette Welt, die hinten dran ist, in Unreal Engine 3D nach. Jetzt hast du also eine bewegliche Welt. Und jetzt nimmst du deine Kamera und packst auf die Kamera einen Motion Tracker drauf. Also die Kamerabewegung, die wird dann quasi es wird das Bild hinten, das rückprojizierte Bild hinten so bewegt, dass du die Kamera bewegen kannst und das alles noch perspektivisch geil aussieht.
Da gab's, ich denke gerade an, was war denn das? Das war Mission Impossible. Da hatten sie so eine ganz, da haben sie auch sowas gebastelt, wo die Kamera die Augen des Typen, der den Raum überwacht hat, gescannt hat und je nachdem, wo er hingeguckt hat und wo er sich hinbewegt hat, hat sich die Rückprojektion so verändert, dass es so aussah, als wäre der Raum noch da. Dabei war da eine riesige Leinwand quergespannt. An sowas denke ich gerade, was natürlich, glaube ich, noch Science-Fiction ist, aber was du da gerade erzählt hast, ist diese Science-Fiction auch nicht so weit weg.
Ja. Diese Science-Fiction ist da und ich schicke dir mal hier einen Link zu einer Google-Bildersuche. Da siehst du einfach mal so ein paar Bildchen, wie diese Bühne aussieht, auf der das gemacht wird. Also du hast da mittlerweile die Möglichkeit, dein komplettes Set innerhalb von Sekunden umzubauen. Und da ist jetzt viel mehr möglich, ad hoc spontan zu arbeiten und nicht irgendwie jetzt alles bis aufs letzte Hundertstel Sekündchen vorzuprogrammieren und vorzuplanen und so weiter. Ja,
vor allen Dingen dann darauf zu hoffen, dass deine Schauspieler das auch richtig machen, weil du musst ja nur einmal dich nicht im richtigen Moment drehen, sondern eine Sekunde zu spät oder zu früh und schon kannst du wieder von vorne anfangen, ne?
Und du brauchst dann natürlich auch nicht mal das Wetter achten. Du kannst dann komplette Open-Landschaften da, du willst, einfach herstellen. Es ist unglaublich, was da geht. Das ist alles gerade so Bleeding Edge. Das heißt also, wenn da jemand mal bitte das suchen möchte, schaut mal nach The Mandalorian und Produktion. Diese Stichwörter mal in Google eingeben. Da sieht man dann diese Bühne. Das ist quasi wie so ein Zylinder, der nach hinten zumindest mal mindestens 180 Grad abdeckt und es ist völlig abgefahren, was das ist.
Das sieht wirklich
gut aus.
Ja, also.
Also der Ritt in den Sonnenuntergang,
was halte ich davon?
Kannst du da zum Beispiel.
Die Frage, was halte ich davon? Scheint mir ganz cool zu sein, oder? Also.
Es ist abgefahren.
Und vor allen Dingen, warum sollte ich da nichts von halten? Also, ich mach's halt nicht, aber lass die Leute doch. Also, ist mal was ganz Neues.
Ist völlig abgefahren und das finde ich eine sehr gute, guten Einsatz für diese Technik.
Das ist so geil Future irgendwie. Also das ist so es hat so was ja zeitgemäßes, also futuristisches. Und während du dann so in die Welt guckst und denkst, guck dir mal unsere Politik an, ja, wie sie mit Digitalisierung umgehen und so. Und guck dir die alte Industrie an, wie sie mit Digitalisierung umgeht. Ne, musst du so mal, you name it, Automobilindustrie reicht da ja schon. Und dann siehst du auf der anderen Seite sowas. Also so, es ist schon faszinierend, wie modern die Welt sein könnte, wenn wir ein bisschen schneller in unseren Köpfen wären.
Naja, ich meine, wo natürlich die Kohle immer noch liegt, ist die Unterhaltungsindustrie. Ja, und die sind dann auch, die machen dann halt auch so technische. Ja. Neuerungen.
David schreibt, Thema ND-Filter. Oh Gott. Ich habe mir dadurch, dass ich mir ein One-Wheel zugelegt habe, auch eine Insta360 One R zugelegt. Also eine 360-Grad-Action-Kamera. Ne? Zusätzlich beschäftige ich mich zurzeit damit, ob ich mir eine Drohne zulegen sollte. Nun wird mir mein YouTube-Feed natürlich mit Content dazu befüllt. Mir ist dabei aufgefallen, wie oft einem ND-Filter empfohlen werden. Das Bild wird dann filmischer, ist die Erklärung von den ganzen plakativen Videos. Selbst wenn man keinen Film aufnimmt, sondern Bilder, werden ND-Filter ständig erwähnt. Ist das gerade so ein Trend? ND-Filter und 25 Frames per Second Aufnahmen. Der Filter nimmt doch Licht weg, die Verschlusszeit wird länger und das Bild verschmiert. Will man nicht eigentlich ein scharfes Bild und mehr FPS wie bei Computerspielen? Da merkt man stark, wie mehr Frames per Second, also über 60, ein besseres, flüssigeres Bild bringt. Und selbst wenn das der gewohnte Kinolook sein soll, Leute, schreibt bitte nicht so lange Texte und wenn, dann schreibt ein bisschen präziser. Und selbst wenn das der gewohnte Kinolook sein soll, weil man 24 Frames per Second gewohnt ist, will man nicht in der Regel die Realität abbilden. Mich irritiert dieser Ansatz und so weiter und so fort.
Also das ist mal so was Ähnliches, wie die Frieda vorhin gesagt hat. Also diese 25 Bilder pro Sekunde, wie schnell guckt man?
Ja.
Da kommen wir hier tatsächlich an was Ähnliches ran. Also, wir reden hier von ND-Filtern und Drohnen. Das ist die Frage, warum braucht eine Drohne einen ND-Filter?
Ah, okay.
Und in der Drohne ist drin, also was machst du mit der Drohne? Du machst mit der Drohne Videoaufnahmen und zwar bewegte Videoaufnahmen. Du fliegst ja irgendwo hin und dann willst du eine Bewegung darstellen. So, jetzt hat die Drohne eingebaut eine Kamera, die halt automatisch in der Regel belichtet.
Mhm.
Und jetzt bist du draußen und das meistens bei Tag, weil nachts kannst du nicht fliegen. Mhm. Also fliegst du bei Tag, es ist sehr hell und jetzt macht die Drohne, sag mal wurscht, ob du die auf 25 Frames pro Sekunde oder 30 oder 60 stellst, aber die Drohne macht jetzt, damit das Bild ordentlich belichtet wird, natürlich eine Belichtungszeit. Diese Belichtungszeit pro Bild muss dann relativ kurz ausfallen. Das heißt, du hast jetzt genau dieses Problem. Du hast, lass uns mal 25 sein pro Sekunde und jedes dieser Bilder ist eine Tausendstel Sekunde lang belichtet. Dann hast du ein Bild, was gefühlt stottert.
Ja.
Das ist wie so ein Stroboskop. Zack, 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 zack. Und manche Leute sehen das sehr deutlich.
Okay.
Jetzt kannst du, damit diese 25 Frames pro Sekunde noch flüssig aussehen, kannst du jetzt natürlich ein bisschen länger belichten und ein klein wenig Bewegungsunschärfe reinbringen.
Ja.
Und das macht das Kino zum Beispiel, weil es mit 24 Frames pro Sekunde arbeitet. Und wenn du jetzt einen Kameraschwenk hast, der nicht abgehackt aussehen soll, so wie ratatatatat, sondern eher so wie wursch, dann machst du eben eine Belichtungszeit, die eine gewisse Menge an Bewegungsunschärfe da reinmacht. Dann verschwimmen die Bilder quasi beim Schwenk miteinander und das sieht fürs Auge sehr natürlich aus.
Wenn ich jetzt aber meine Belichtungszeit verlängere, wird das Bild im Zweifelsfall überbelichtet.
Aber wenn du jetzt mit der Drohne da fliegst, dann kannst du keine lange Belichtungszeit machen, weil dann sonst das Bild überbelichtet wird.
Also muss ich der Drohne sagen, es ist eigentlich viel dunkler und darum klatsche ich da einen ND-Filter vor.
Du nimmst der Drohne Licht weg, damit macht die Drohne automatisch eine längere Belichtungszeit und damit bekommst du bei Bewegungen eben dieses flüssigere Gefühl hin.
Ja.
So, du kannst aber natürlich diese High Frame pro Sekunde machen. Also kannst sagen, ich filme mit 60 Frames pro Sekunde und dann mache ich eben hier meine, also Beispiel Lord of the Rings war so ein Ding. Die haben High Frames pro Sekunde gedreht, High FPS. Da reden wir von, ich glaube, über 100 Frames pro Sekunde. Mhm. Und das Resultat hat unglaublich die Leute gespalten. Die Gesellschaft hat sich daran aufgeregt und zwar.
Es kann aber nicht schlimmer gewesen sein als The Phantom Menace, also die Spaltung.
Habe ich nicht gesehen, aber bei Lord of the Rings war es halt so, diese hohen Frames pro Sekunde, wenn du die tatsächlich entsprechend angeschaut hast, dann hattest du eben wirklich unglaublich hohe Frameraten, so wie heute die Computerspiele 60 Frames oder Sekunde oder schneller sind.
Ja.
Da gibt es auch heute auch schon mit 120 Frames, wenn es die Monitore hergeben und dann entsteht so ein Effekt, den nennt man so, oder ich würde den so Hyperrealism nennen.
Ja.
Dann sieht das Bild so.
Das sieht zu gut aus, ja. Das sieht besser aus, als das Auge gucken kann. Ja, genau.
Ja. Und das, da gehen ganz viele Leute ganz erschreckt wieder raus und sagen, das sieht nicht aus, sieht ja gar nicht, nee, geht ja nicht.
Das kenne ich, das habe ich schon manchmal bei 4K-Monitoren, also bei so Fernsehen und sowas, ja.
Das hat mit Gewohnheiten zu tun, aber das hat auch damit zu tun, wie unsere Wahrnehmung funktioniert, weil tatsächlich so eine leichte Bewegungsunschärfe, und zwar eine der Verschlusszeit angepasste Bewegung, eine der der Framerate angepasste Verschlusszeit dafür sorgt, dass es natürlicher aussieht. Wir reden da vom sogenannten Verschlusswinkel, Shutter Angle. Das kennst du so aus dem Filmbereich. Das ist eigentlich ein alter Begriff aus wirklich, wo es noch Film war. Wie lange bleibt der Shutter offen? Und in der Regel funktioniert es am besten, wenn der die Hälfte der Frames pro Sekunde offen ist. Also wenn du mit 50 Frames pro Sekunde filmst, dann nimmst du quasi eine Hundertstel als Belichtungszeit. Wenn du mit 25 Frames pro Sekunde filmst, dann nimmst du eine 50stel als Belichtungszeit. Mhm. Und das geht sogar bis in Timelapses rein. Stell dir vor, du machst ein Bild alle 5 Sekunden.
Ja.
Du hast dann also so eine Kamera, die alle 5 Sekunden ein Bild macht. Wenn du die jeweils mit einer 100stel Sekunde schießt und die hinterher dann schneller ablaufen lässt, dann blitzt es wieder. Das heißt, du müsstest dann, damit das funktioniert quasi, wenn das Bild alle 5 Sekunden gemacht wird, müsstest du mit einer 2,5-sekundigen Belichtung arbeiten, damit das hinterher dann, wenn es schneller läuft, richtig aussieht.
Kannst du aber nicht, weil dann schmieren die Wolken über den Himmel weg.
Ja, aber
also machst du es dunkel.
Wenn die nachher schnell ablaufen, dann geht das. Dann funktioniert das, dann sieht das gut aus. Du musst es natürlich so hinzirkeln, dass du diese Belichtungszeit auch hinbekommst und das machst du über einen ND-Filter.
Okay.
Also ND-Filter ist kein Trend, sondern das ist tatsächlich eine
Notwendigkeit. Eine Art,
Dinge zu visualisieren, wie sie tatsächlich die Profis machen, weil es halt besser aussieht.
Wenn ich alle 5 Sekunden 2,5 Sekunden belichte.
Ja.
Dann habe ich doch keine wandernde Wolke mehr, sondern einen weißen Streifen am blauen Himmel.
Wieso?
Ich überlege gerade. Weil sie wandert. In den 2,5 Sekunden wandert sie doch schon. Also die.
Ja, aber das ist genau diese Bewegungsunschärfe, die du nachher brauchst, wenn das Ding läuft.
Okay.
Nachher als schnelleres Bild. Wenn du jetzt eine Timelapse machst, das heißt ja, du machst alle 5 Sekunden ein Bild und hinterher spielst du das mit 30 Bildern pro Sekunde ab. Dann hast du ja nachher 30 Bilder, die jeweils eine 2,5-sekündige Belichtungszeit haben. Das heißt, du hast eine Bewegung in den Wolken, die verschmiert ein bisschen, die sieht aber dann in diesem Kontext des schnelleren Abspielens richtig aus.
Okay. Das müsste ich jetzt, würde ich jetzt gerne mal ausprobieren. Mal gucken, ob ich das
mit meiner Gerätschaft. Das ist eine Testreihe, die kann man auch machen, ja.
Da muss ich mal gucken. So, Tim fragt, ihr habt schon mal über Glaspilz bei gebrauchten Objektiven geredet. Mir ist hängen geblieben, dass man die ruhig günstig kaufen sollte, was eine mögliche Beeinträchtigung der Bildqualität angeht. Habe ich das so richtig in Erinnerung? Egal, wie weit fortgeschritten der Befall ist? Beifall. Und dann liest man immer wieder davon, dass Glaspilz sich auf andere in der Nähe gelagerte Objekte verbreiten könnte. Ist das nur übervorsichtig? Also Flugrost!
Glaspilz. Ja, ich Lochfraß. Wie hieß der nochmal, der Typ in der Werbung?
Dieter Bürgi,
Lochfraß. Der ist an Lochfraß gestorben, der Mann. Also Glaspilz nochmal kurz zu erklären. Glas gibt natürlich einem Pilz keine Nahrung. Ne? Also deshalb ist so Pilz, der auf Glas wächst eigentlich nicht auf Glas, sondern er wächst auf irgendwas, was da drauf ist. Sei das jetzt eine Beschichtung, sei das jetzt irgendwie ein Kleber zwischen zwei Gläsern. Ne? Bei Linsen sind oft zusammengeklebt. Oder sei das jetzt in der Fototasche, die im feuchten Keller irgendwie gelagert wurde. Also das sieht man dann aber, dass sich tatsächlich zwischen zwei Linsen, die aufeinander geklebt sind, dann manchmal so Fäden reinfressen von der Seite.
Mhm.
Das ist Glaspilz. Und alte Kameras, die ungünstig gelagert wurden, nicht trocken genug, die haben das manchmal. Und ich habe das mal gesagt, wenn da ein klein bisschen Glaspilz in so ein Objektiv reinragt, dann ist das erstmal noch kein Grund, das wegzuwerfen oder nicht zu kaufen, weil das, was auf der Ebene der Linse stattfindet, in den Bildern sich quasi nicht niederschlägt. Hm. Es sei denn, das Ding ist jetzt komplett blind, dann sieht man natürlich auch nichts mehr durch. Aber wenn da so ein, du kannst das mal, das Experiment ist ein ganz einfaches. Man nehme seine Kamera und klebe vorne mal einen kleinen, aus so einem Post-it, so ein kleines Pünktchen drauf.
Oder mache mit dem Schlüssel einen Kratzer vorne in die Linse, geht auch.
Ja, so weit will ich jetzt noch nicht gehen. Aber so Post-its sind da ganz praktisch, weil die kriegt man auch ohne Zeug wieder ab. Und da macht man einfach mal so ein kleines Eckchen drauf, vorne auf die Linse. Und guckt ihr mal durch die Linse und dann werdet ihr sehen, wie sehr man das sieht. Und das kann man natürlich dann direkt übertragen auf fünf kleine Fädchen, die ein bisschen vom Rand ins Bild, in die Linse reinragen. Man muss natürlich dann das Objektiv tatsächlich trocken lagern, ne? Das ist wichtig.
Okay.
Weil, aber dieser Pilz, der macht jetzt nicht einfach so weiter normalerweise, wenn der nicht gegossen und gehegt wird.
Okay, das ist ja dann auch ein ganz gutes Verhandlungs, wie nennt man das denn?
Oh ja, so kannst du sagen, hey,
gesagt, Glaspilz, hat ja Glaspilz,
nicht dafür kriegt
günstiger. Genau.
Aber wir haben hier in der Villa Objektive, die tatsächlich das haben.
Ja.
Funktionieren trotzdem. Und dann die Frage noch, die Tim noch hat, und dann liest man, dass Glaspilz sich auf andere in der Nähe gelagerte Objektive verbreiten könnte. Im Prinzip ja, ne? So ein Pilz, der hat Sporen, der kann sich natürlich verbreiten, wobei alles, unsere ganze Atemluft, alles ist voll mit Pilzsporen. Ne? Das ist also nichts Ungewöhnliches. Und
das würde das mit dem Backen gar nicht funktionieren, ne?
Zum Beispiel. Und ich würde jetzt mal sagen, ja, dann pack sie halt nicht direkt daneben und guck halt, dass das Ding trocken gelagert ist. Kauf dir mal so bei Amazon oder beim Händler deines Vertrauens so ein 100er-Pack von Silikagel-Päckchen oder sammel die bei den Sachen, die du geliefert bekommst.
Schmeiß
pack die in den Backofen, trockne die gut und wirf die damit rein und dann solltest du eigentlich erstmal kein großes Problem haben.
Ich würde sagen, jetzt hören wir mit den Fragen auf, weil die nächste Frage beinhaltet, dass wir uns ein paar Fotos angucken sollen.
Das kann man nicht vorbereiten.
Das haben wir nicht vorbereitet, das können wir aber vielleicht nächste Sendung einfach mal machen, oder?
Ja.
Also praktisch eine Spezialfrage anhand einer Bilderschau abarbeiten. Apropos Bilderschau. Aber
wo du gerade Bilderschau sagst. Du bist der Meister der
clever, ne?
Sneaky Überleitung.
Ich hab's noch nicht mal, es war noch nicht mal Absicht, also so im Autopilot bin ich manchmal. Die Bilderschau. Achso, falls ihr Fragen habt, ne, es gibt dumme Fragen, aber ihr dürft sie stellen. Einfach auf vrint.de gucken bei dieser Sendung. Da gibt's dann einen Link zum Fragenformular, das Chris extra gebaut hat. Und da gibt's dann auch den Link zur Einreichung für die Bilderschau, wo wir dann jedes Mal drei Bilder rauskramen und darüber reden. Also ich mache meistens boah und Chris erklärt warum.
Chris hat gekramt. Ich habe das jetzt wieder gemacht in unserer Liste, wo die Bilder landen.
Ja.
Und da haben Reinhard, Konrad und Björn diesmal den Zuschlag bekommen.
Mhm.
Und da fangen wir mal an mit dem Bild von Reinhard. Das hat er betitelt mit Lady Bird.
Ah.
Und das ist ein
Marienkäfer
Makro.
Marienkäfer Makro. Der Marienkäfer hat Tautropfen auf sich selbst und sitzt auf einem, ist das ein, das sieht aus wie ein
Blatt.
Ja, was ist ein Kohl, ne?
Salat?
Also ein relativ grobes Kohl. Blatt jedenfalls. Kohl, Salat, irgendwie sowas.
Naja, was heißt relativ grob? Schau dir mal den Maßstab
ja, okay,
an.
Ja, okay, stimmt.
Das Blatt ist auch sehr, sehr stark vergrößert. Ja. Wahrscheinlich ist jedes Blatt in der Vergrößerung grob. Also ist natürlich, das ist ein schönes Bild.
Ja.
Ich frage mich jetzt, ob Reinhard da mit der Sprühflasche ein bisschen Tau drauf gemacht hat oder ob das tatsächlich so war.
Das arme Vieh,
ist nicht.
Das arme Tier mit Glycerin ge
Nee, das wäre einfach Wasser aus einer Sprühflasche.
Ja.
Das könnte ich mir sogar fast vorstellen. Was natürlich dem Vieh gegenüber nicht so. Aber vielleicht freut sich das Vieh, dass es Wasser zum Trinken bekommt.
Genau.
Wir haben hier im Garten tatsächlich dieses Jahr im Sommer, weil es so heiß und vor allem trocken war, haben wir so eine Schale aufgestellt mit Wasser drin und Kieselstein.
Kieselsteine.
Und naja, also für Insekten, ne? Bienen müssen ja auch was trinken und wir haben so ein Bienenhotel an der Wand und dann haben wir gedacht, dann probieren wir das mal und wenn du jetzt einfach nur eine Wasserschale aufstellst, dann fallen die da rein, kommen nicht mehr raus und saufen ab.
Mhm.
Und dann machst du also noch so ein paar Kieselsteine rein und dann sitzen die dann tatsächlich am Rand und da haben wir immer 5 bis 10 Bienen, die da sitzen und trinken.
Ach cool.
Ist total geil. Also unsere Bienentränke funktioniert und also Insekten brauchen Wasser. Vielleicht ist das, wollte ich nur sagen, dass das Marienkäferchen freut sich vielleicht über das Wasser. Wir haben einen total geilen Farbkontrast, ne? Dieser
grün,
rote
rot
Punkt
geht
vor
immer,
grün, das ist halt Primärfarben, das ist geil. Die Punkte, die Wasserbläschen da drauf, die Wassertropfen da drauf, die sind auch total schön. Mir fehlt vorne noch ein bisschen Schärfe. Das ist so bei Makro ganz schwierig, ne? Die Schärfe.
Wo ist sie denn? Die Schärfe scheint mir auf seinem rechten Fühler zu liegen.
Also hinten. Ne? Vorne ist unscharf und nach hinten wird es dann schärfer, bevor es ganz schnell wieder unscharf wird.
Ja.
Das ist halt das Problem beim Makro. Du hast halt wirklich nur so einen ganz kleinen.
Aber du merkst es eigentlich auch nur, wenn du es wirklich sehr vergrößerst, dann merkst du es, wenn du es relativ klein lässt, so im Browser.
Ich will sofort vorne noch Schärfe haben. Also ich will den ganzen Käfer scharf haben. Das ist natürlich schwierig. Was hat er denn hier? Olympus EPL8.
Steht nicht dabei.
200stel Sekunde, es steht keine Blende dabei, nee. Kann das sein?
Steht nicht, ich habe schon durchgeguckt.
Ah, schade eigentlich. Das ist natürlich jetzt so ein Ding, ne? Das macht man, wenn möglich, mit einer etwas kleineren Blende. Wahrscheinlich ist es aus der Hand geschossen, also war das mit der Belichtungszeit schwierig.
Mhm.
Ja, trotzdem, gratuliere.
Mhm. Das machst du, das mache ich nicht, sowas mache ich nicht mit meiner Alpha 6000, oder? Da brauche ich schon ein spezielles Objektiv für, oder?
Wahrscheinlich brauchst du da eher etwas im Makrobereich. Mhm. Das zweite Bild.
Vor allen Dingen schön auch, dass der Hintergrund ja auch grün ist. Fällt mir gerade so.
Ja,
es ist ja nicht nur das Blatt ist grün, sondern der Hintergrund ist auch grün. Ja, ist noch eine Wiese oder weiß der Geier, was da hinten im Boke verschwindet. Ja.
Und da, wo die Schärfe ist, da guckst du halt hin. Und dann ist da auch noch rot und dann ist da auch noch interessant. Ja. Und das ist also sehr, sehr plakativ, aber passt sehr gut.
Ja, absolut.
Zweites Bild von Konrad.
Above. Hat da ein Hochkantfoto gemacht. Wohl mit dem Handy. Was? Ich hasse Hochkantfotos.
Nee, das ist eine Ricoh Pentax F4.
Irico.
LKP.
Ja, ich hasse Hochkantfotos, muss ich dazu sagen. Warum ich weiß es nicht. Ist überhaupt nicht, habe ich schon vor 30 Jahren, als ich mir meine erste Kamera oder das erste Mal mit einem Halbwegsbewusstsein fotografiert habe, habe ich schon nicht gerne Hochkant fotografiert. Keine Ahnung, was
warum?
Das ist.
Warum, weil du die Kamera komisch halten musst?
Nee, ich mag den Bildausschnitt nicht. Ich mag das nicht. Ich weiß nicht warum. Das ist ein reines Geschmacksurteil. Ich mag Hochkantfotos nicht. Das ist irgendwie.
Für
aber
mich
egal.
Ist das, für, nee, das ist nicht egal. Lass uns das mal kurz diskutieren hier. Für mich ist das.
Schön, dass wir darüber geredet haben.
Nee, für mich ist tatsächlich der Bildinhalt dann maßgebend für den Schnitt des Bildes.
Ja.
Und in diesem Fall sehen wir hier einen Menschen in der Silhouette ganz klein unten und zwar so im hohen Gras mit unscharfen Grashalmen vorne und nach hinten wird's schärfer und dann sehen wir einen Himmel drüber, der so rot von der roten Sonne, wahrscheinlich ist das ein Sonnenuntergangsbild. Ja. Von hinten beleuchtet wird und darüber dann so schwarze, tiefe Wolken. Und das Ganze ist eigentlich monochrom, schwarz-orange.
Ja, sieht ein bisschen aus, als wäre das irgendwo am Meer aufgenommen und er würde in einer, also auf oder kurz hinter einer Düne stehen.
Ja,
hinten, ne? Also
sowas kann das sein.
Der Hintergrund sieht aus, als wäre es Meer oder sowas.
Und der Mensch da hinten schaut so nach oben, ne, wo zu der Sonne hin, also das ist irgendwie, da ist so ein bisschen Story drin und so. Mag ich erstmal, es ist natürlich von den Kontrasten, der ist natürlich extrem rangezogen, das ist wahrscheinlich der Dehaze-Regler in Lightroom ist wahrscheinlich so auf Anschlag da, der macht dann nämlich dann die Wolken so schön schwarz. Das führt dann zu so überdramatischen Kontrasten, finde ich aber passt hier ganz gut.
Ja, sieht auch aus wie ein Schnappschuss. Sieht wirklich aus wie ein Schnappschuss.
Ja, und hat leider hinten, ich weiß jetzt nicht, ob das diese horizontale.
Das Meer läuft aus.
Ja, ist es das Meer oder ist es eine Wolke? Ist aber eigentlich egal,
ist
weil,
egal,
ich
weil es
so
läuft
ein bisschen
aus.
An, als ob es ausläuft. Ja, ne? Ja, das will ich gerade haben. Wobei dann wahrscheinlich vorne die Düne ungerade. Also ist wahrscheinlich so ein Zirkelbild, aber trotzdem, also hat was, finde ich schön. Ich mag, dass das so farblich auch reduziert ist. So wie der Marienkäfer vorhin auf zwei Farben reduziert war, ist das hier halt auf eine Farbe reduziert.
Sowas versuche ich ja auch, also was heißt versuche ich, sowas mache ich, also solche Bilder mache ich recht häufig. Also immer wenn ich irgendwo am Meer bin oder so, dann irgendwie so ne, Badminton spielende Leute vor hellem Himmel und sowas. Aber auf die Idee, da so an den Kontrasten zu zerren, bin ich noch gar nicht gekommen, ehrlich gesagt.
Kannst du dich mal trauen?
Ja,
mal. Ja. Das ist nicht böse.
Ja. So, letztes Bild.
Passt so. Letztes Bild ist von
Björn
Gesundbrunnen.
Gesundbrunnen in der Dübener Heide. Das ist ja mehr oder
Was
weniger
ist
hier um
die
Ecke.
Dübener Heide.
Das ist hier so ein eine Landschaft.
Ja, ich.
Voll geiles Bild. Weil
ist doch toll, oder?
Ah, Mann. Also, es ist im Grunde ist es so, wie nennt man das, so ein Bach durch den Wald. Kleiner Bach durch den Wald, rechts, links Steine, dicker Stein in der Mitte, kleinerer Stein im Hintergrund. Ist das ein schönes Bild. Warum finde ich denn dieses Bild so schön?
Das hat bei mir auch ganz spontan so einen Hach-Reiz.
Ja, das ist auch so irgendwie, es ist Hochsommer. Eigentlich ist es viel zu heiß. Aber du hattest irgendwie Gelegenheit, in den Wald abzubiegen auf deinem Spaziergang, ja, nachdem du die ganzen Kornfelder hinter dir gelassen hast und alles irgendwie staubig und fies war. Und du läufst so ein bisschen durch den Wald, es wird langsam etwas kühler und dann kommst du an diesen Bach, der so vor sich hin plätschert. Und da stellst du dich dann hin und denkst dir, ah, und hättest jetzt eigentlich gerne nur noch eine Dose Bier.
Auch jetzt gemacht, so wieder alles kaputt hier mit Abfall und so. Also ich sag dir mal, was das Bild so hat. Also erstens mal ist es Querformat. Das kommt dir ja gelegen,
wenn wir gelernt haben.
Das zweite ist, es ist auch wieder so extrem reduziert, ne? Wir haben Grün, das sind die Farne und so ein paar Blätter im Wasser und dann diese Brauntöne, Rotbrauntöne von dem Dreck im Wasser und der auch so an dem Stein ein bisschen hochkriecht, der da im Vordergrund ist. Das heißt, wir haben tatsächlich zwei Farben. Ne? Das ist wirklich reduziert. Dann,
stimmt, sind zwei Farben. Ja.
Dann fährt das Grün nach hinten natürlich in den Wald, also da wo dann sich so eine Schneise auftut, entlang des Baches zwischen den Steinen. Da ist also du hast vorne diesen scharfen Stein, der ist natürlich wichtig. Ne?
Der ist vor allen Dingen extrem scharf, finde ich. Also ist echt faszinierend.
Dann hast du quasi nach hinten die Unschärfe und dann ist das so, sieht aus wie so eine Schneise, wie so ein Weg. Durch diese hohle Gasse muss er kommen und da gehst du quasi so gedanklich in diesen unscharfen Wald, aber der ist so schön und das ist so, das leitet dich so nach hinten irgendwie in die Fantasy-Welt so ein bisschen.
Ja.
Das Licht ist geil vorne auf dem Wasser. Das plätschert übrigens überhaupt nicht, auch wenn es in deinem Kopf das tut, weil guck dir mal an, wie klar das Wasser ist. Da bewegt sich überhaupt nichts, das ist total stillstehend.
Sicher? Warte mal, 50. Sekunde, das steht tatsächlich, ja.
Ja, das steht, das hättest du auch mit einer längeren Belichtungszeit, wenn sich's bewegen würde, hättest du nicht diese scharfe Reflexion im Wasser, sondern hättest du eher so nebliges Gespinst drauf.
Nebliges Gespinst.
Dann ist es total schön eingerahmt, rechts und links mit den Steinen, auch rechts und links mit Farnen. Nicht Farmen, sondern Farnen. Da ist leider unten hinter dem linken Stein ist so ein blauer Punkt, das ist wahrscheinlich Müll.
Mhm.
Den finde ich so ein bisschen, der turnt mich so. Oder ist es eine Reflexion vom Himmel?
Das scheint mir eher eine Reflexion vom Himmel zu sein, weil die ist nicht nur, die geht nach links auch noch weiter. Aber gut, könnte man noch retuschieren, ne?
Ja, das gibt zwei Dinge, die mich am Bild ein bisschen. Das Licht sieht eigentlich sehr studioartig aus. Ne? Stein hast du so einen hellen Lichtpunkt. Das heißt, da wird irgendwie durch ein Loch im Blätterdach wird dann quasi so ein Sonnenstrahl da reingekommen sein, den du auch teilweise auf den Fahnen hinten siehst. Und da kommt aber jetzt auch meine ganz kleine, sehr, sehr unbedeutende Kritik. Die Kanten von dem linken Fahnen sind überbelichtet. Der Lichtpunkt, der hinter dem Stein ist, der ist auch so an der Stelle überbelichtet. Und hinten, das Problem hast du immer, wenn du durch Wald schaust und der Himmel guckt durch, dann hast du immer diese hellen, nicht schönen Lichtpunkte.
Mhm.
Das heißt, der Wald hinten, der ist dann zwischen den Bäumen auch überbelichtet und das reibt so ein bisschen.
Was würdest du jetzt machen mit dem Bild, wenn du dieses so gemacht hättest?
Ich hätte es möglicherweise tatsächlich gebracketed, also eine Belichtungsreihe gemacht, dass ich für diese hellen Stellen noch eine dunklere Belichtung hätte, die ich dann da zum Beispiel reinmontiert hätte. Weil das Bild ist so schön, den Aufwand hätte ich mir gemacht.
Mhm.
Das heißt, ich hätte so eine Art Pseudo-HDR gemacht, indem ich einfach aus einem anderen Bild, was von der gleichen Position mit weniger Belichtung gemacht wurde, das da reingezogen hätte, das ist eine Pentax K5 II, die er da verwendet, vielleicht hat die so viel Dynamikumfang, dass man das noch mit digitaler Hilfe, Lightroom und Co. noch ein bisschen runterziehen kann und da vielleicht wieder ein bisschen Detail zurückbringen kann an der Stelle. Ich mag es nicht, wenn in den hellen Bereichen Details wegbrennen. Bei so einem Bild finde ich das schade.
Ich hätte es nicht gesehen. Danke, Chris. Danke. Dankeschön.
Ich danke.
Ich hasse dich.
Tut mir leid, dass ich es jetzt für dich versauen musste.
Aber sonst sehr, sehr schönes Bild. Ja.
Und das war's auch für heute wieder.
Die nächste Sendung kommt bestimmt. Wir haben ja noch Fragen über. Richtet Fragen an uns, sendet Bilder an uns. Wie das geht, findet ihr auf vrint.de. Der Chris hat da extra Formulare für gebaut und wir hören uns bald schon wieder. Danke, Chris.
Bald ist relativ. Danke, Holger.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ist nicht tot.